Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie hier bei unserer kleinen Runde zur fünften Tagung der deutschsprachigen Kulturpolitikforschung begrüßen zu können. Wir haben Gäste hier aus eben den deutschsprachigen Ländern, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, aus Linz ganz besonders, freue ich mich. Wir werden Gelegenheit haben, uns ja noch ein bisschen besser wechselseitig vorstellen zu können. Aber vor allem für alle diejenigen, die bisher noch nicht in dieser Runde gewesen sind, will ich kurz nachvollziehen, um was es sich hier handelt, dass wir vor ein paar Jahren draufgekommen sind, dass es eine Reihe von Initiativen der Kulturpolitikforschung in den deutschsprachigen Ländern gibt, die relativ wenig aufeinander bezogen ist, sondern jeweils am Standort ihre Arbeit betreibt. Wir wissen relativ wenig voneinander und noch weniger gibt es hier sowas wie eine systematische Kooperation. Das war dann durchaus eine Idee, die vor allem Christoph Weckerle und Otto Hofegger dazu gebracht hat. Nur dann lass uns doch einmal zusammenfinden, eine gemeinsame, durchaus informelle Runde zu entwickeln. Und ich erinnere mich an das erste Treffen, das wir an deinem Haus eben jetzt vor ungefähr 5 Jahren gemacht haben. Klaus von Beime hat uns damals das Impulsreferat gegeben und hat damit auch schon den generellen Ton dieser Veranstaltung angeschlagen, dass wir immer wieder versucht haben, einen Input zu organisieren. Und Professor Anheier ist diesmal für uns da. Ganz herzlichen Dank und willkommen in unserer Runde. Und dass wir darüber hinaus dann aber den Tag so gestalten, dass wir uns bestmöglich austauschen können, dass wir uns wechselseitig erzählen, wo wir stehen, was wir wollen, welche Entwicklungschancen es dazu gibt. Diese Veranstaltung hat dann in der Folge rotiert. Wir sind weitergezogen nach Österreich, wo eine große Tagung der ICCPA eine Gelegenheit gegeben hat, hier ein solches Treffen zu organisieren im Rahmen der Jahresversammlung der Kulturpolitischen Gesellschaft in Berlin. Haben wir uns wieder getroffen und dann schon ein zweites Mal auch in Zürich dabei. Von diesem Treffen gibt es auch ein kleines Protokoll, in das ich noch einmal hineingesehen habe und das dann das letzte Mal doch deutlich gemacht hat, ein Defizit, das möglicherweise darin besteht, dass wenn Kulturpolitikforschung betrieben wird, dass es oft wenig theoretisch basiert ist, dass es sehr unterschiedliche methodische Zugänge gibt. Und ich kann mich gut erinnern, das war eine heftige Auseinandersetzung, die wir im Rahmen dieser ICCPA-Veranstaltung gehabt haben, ja fast so etwas wie ein ideologischer Trenngraben zwischen der reinen Wissenschaft auf der einen Seite und den angewandten, vor allem im Kontext des Europarates stehenden Forschungsszene. Da habe ich schon noch einmal überlegt, ob es hier nicht ein besseres Kennenlernen geben sollte. Und es gab damals durchaus die Hoffnung, die Vorstellung, vielleicht einmal auch ein gemeinsames Publikationsprojekt zu machen, um diese unterschiedlichen auch theoretischen Basierungen zusammenzutragen, gegenüberzustellen, einfach Vertiefung zu betreiben und damit das Standing einer tendenziell doch eher randständigen Disziplin zu verbessern. Wir haben damals, und das denke ich mir ist auch sehr deinem Haus geschuldet, uns vor allem um verschiedene Dimensionen von Design auch verständigt und dort auch versucht, Strukturierungsvorschläge zu entwickeln. Und da stehen wir jetzt dabei. Ich gebe zu, auch das noch zur Eröffnung, dass wir durchaus fragend gewesen sind, soll man so eine Veranstaltung noch einmal machen, was bringt es, was kann es dabei. genügt es, dass wir uns einmal im Jahr treffen. Dazu einige, und dazu gehöre ich, haben jedenfalls gemeint, der Versuch lohnt, wir sollten uns treffen und sollten bei der Gelegenheit, und vielleicht gibt es da am Nachmittag noch ausführlicher die Gelegenheit, uns verständigen, wie könnte es, wie sollte es dabei weitergehen. Was den Verlauf betrifft, so wird uns Professor Anheier einen hoffentlich provozierenden Input geben, der uns fast zwingen wird, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich muss, wenn wir unsere Tagesordnung ausgesandt haben, dazu sagen, dass Michael Söndermann, der ursprünglich uns noch ein Stück weg zu den ganz aktuellen Entwicklungen der UNESCO-Statistik berichten wollte, abgesagt hat. Er kann nicht zu uns stoßen, sodass ich mir wünschen würde, dass wir die Zeit nutzen, uns wechselseitig noch besser auszutauschen. Was ist State of the Art? Was machen wir da gerade, um dann am Nachmittag auch noch die Gelegenheit zu haben, mit Uli Fuchs ins Gespräch zu kommen, der uns aus seiner Sicht hoffentlich nicht nur Linz 09 vorstellen wird, sondern gerade auch die Recherche der relevanten Dimensionen auch anführen wird. Zum Verlauf, ich würde jetzt bitten, dass wir vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde im Sinne von, was sind denn die Erwartungen an diesen Tag haben, dass wir uns dann auch noch einigen darauf, wie wir so ein Detaildesign entwickeln, die uns allen zuträglich ist, um dann in die inhaltliche Diskussion zu gehen. Fange ich gleich bei mir selber an. Mein Name ist Michael Wimmer. Ich vertrete die Einrichtung EduKult, die in Wien zu Hause ist, und wir verstehen uns im Wesentlichen als eine kultur- und bildungspolitische Recherche- und Beratungseinrichtung. Und wir haben es gern übernommen, einfach für diesen Tag die Rahmenbedingungen zu definieren und zu ermöglichen. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich noch einmal explizit bei der Stadt Wien, bei der Stadt Linz, so geht das schon, bei der Stadt Linz ganz besonders bedanken. Ich tue das auch beim Renner-Institut, die uns unterstützt. Ich tue das bei Linz 09 und ich tue das insbesondere auch bei unserer jungen Kollegin, neuen Kollegin Maria Spatt, die uns organisationell geholfen hat. Wünschen würde ich mir, wenn wir eine ergiebige inhaltliche Diskussion haben könnten und dass wir zumindest die Outlines zu einer weiteren Vorgangsweise definieren würden. Veronika, darf ich dich ersuchen? Ich sage dazu, ich verwende das Mikrofon ausschließlich dazu, weil es aufgenommen wird, und es gibt der Kollegin Spatt die Möglichkeit, uns dann noch ein Protokoll zu machen, sodass wir die wesentlichen Dinge, die wir besprochen haben, dann auch zusammenführen können.
Ja, Veronika Ratzenberg. Ich bin die Direktorin der österreichischen Kulturdokumentation Internationales Archiv für Kulturanalysen. Wir sind ein Institut für angewandte Kulturforschung. Es gibt uns bereits seit 1991, eigentlich sind es richtige Oldies in dem Bereich. Also unsere Schwerpunkte sind internationale Kulturpolitik, komparatistisch-europäische Kulturpolitik, nationale Kulturpolitiken. Dann ein weiterer Schwerpunkt ist Kulturbeschäftigung, Kreativwirtschaft, Cultural Diversity, urbane Kulturpolitik. Ja, ich bin eigentlich seit Anfang an dabei bei diesem Netzwerk, in diesem Circle, war nur letztes Jahr nicht in Zürich. Was erwarte ich mir? Also heute erwarte ich mir eine spannende Diskussion. Ich bin auch unter anderem wegen Ihnen gekommen, Herr Anheimer, weil ich Ihre Texte sehr schätze. Und von diesem Netzwerk, also in diesem Netzwerk gefällt mir sehr gut, dass es so einen diskursiven Freiraum gibt. Das gefällt mir, könnte man weiter behalten. Aber es könnte ein bisschen ergebnisorientierter sein.
Ja. Mein Name ist Postel Kurt und ich bin weder Institution da, einfach nur als Privatperson und nachdem ich in Kepler-Salon schon ein paar Mal besucht habe, bin ich wieder da und hör mir das einfach mal an. Danke.
Mein Name ist Eva Grasbeck. Ich arbeite für das internationale Theaterfestival Shakespeare, das alle zwei Jahre in Linz stattfindet. Wir haben es jetzt zwei Jahre hintereinander gemacht, aufgrund der Kulturhauptstadt eben. Ja, ich bin in der Organisation tätig und ich bin keine Kulturpolitikerin, aber ich habe großes Interesse an dem Thema. Ich habe mich im Zuge meines Studiums ein bisschen damit beschäftigt und möchte halt einfach zuhören, was diskutiert wird und was passiert.
Mein Name ist Gerda Forstner und ich leite die Abteilung städtische Kulturentwicklung im Büro Linz Kultur, das ist die städtische Kulturabteilung. Ja, der Name sagt schon mit städtischer Kulturentwicklung, dass es natürlich eine Form einer Stabstelle ist, dies voranzutreiben in der Stadt mit verschiedenen Maßnahmen. Gleichzeitig bin ich auch da die personifizierte Geschäftsstelle des Linzer Stadtkulturbeirates, das ja auch ein Gremium ist, das eingerichtet wurde, auch entstehend aus dem Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz, nämlich um die kulturpolitischen Verantwortungsträger in Linz zu beraten. Also bin ich da auch in einer Art Vermittlungsrolle. Ja, und ich finde das natürlich sehr toll, das Angebot heute, dass diese Tagung hier in Linz stattfindet und ich da teilnehmen kann. Und somit erwarte ich mir einfach das Netzwerk kennenzulernen, die Gedanken und auch ein bisschen die Personen, die da hier besonders sich engagieren.
Ja. Mein Name ist Maria Spatt, der Herr Wimmer hat mich eh schon kurz vorgestellt, bin ganz neu bei EduKult dabei und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, bin schon sehr gespannt auf diesen Tag auch heute, der mir sicher viele neue Einblicke vermitteln kann und ja, freue mich auf interessante Diskussionen.
Ja, vielen Dank, mein Name ist Helmut Anheuer. Ich glaube, ich kann mich gleich im Rahmen des Vortrags noch etwas näher vorstellen. Ich war sehr erfreut über die Einladung, hier nach Linz zu kommen. Ich hatte von dem Netzwerk gehört und war erfreut, jetzt dadurch Kontakt aufnehmen zu können und freue mich auch auf die Diskussion.
Mein Name ist Helmut Haas, bin ebenfalls in der Abteilung städtische Kulturentwicklung bei Linz Kultur. Dort im Bereich Projektkoordination für die städtischen Festivals Linzfest und Pflasterspektakel zuständig, also im durchführenden Bereich. Und meine Erwartung ist, dass ich auch zusätzliche, also kulturpolitische Inputs bekomme.
Mein Name ist Tamara Schwarzner, ich bin Projektentwicklerin bei Linz 09. Und bin verantwortlich für die Bereiche Migration gemeinsam mit der Kollegin Susanne Puchberger und die Bereiche Community Building und Stadtteilkultur. Ich bin zum ersten Mal dabei, freue mich sehr über die Einladung, muss leider sagen, dass ich nur bis zum Mittag bleiben kann und dann weg muss. Das heißt, dass ich leider am Nachmittag der Diskussion nicht folgen kann. Für mich ist Kulturpolitik natürlich Alltag einerseits Berlins 09, viel mehr Alltag, als man es sich vorher vorgestellt hätte, als man begonnen hat. Und andererseits bin ich auch selbst mit eigenen Projekten kulturell und künstlerisch tätig. Und wenn man so am freien Markt, würde ich jetzt mal sagen, tätig ist, dann ist Kulturpolitik natürlich auch Alltag und zwar manchmal auch recht unangenehmer Alltag. Also ja.
Mein Name ist Elfi Schulz. Ich arbeite als freie Mitarbeiterin im Brucknerhaus Marketing, Bereich Sponsoring und Kooperationspartnersuche, was im Moment nicht ganz so leicht ist, darum bin ich wahrscheinlich auch hier. Dann bin ich im Kepler-Salon Gastgeberin und ich betreibe seit vielen Jahren schon einen eigenen privaten Salon, um Beziehungen herzustellen und so weiter. Ich habe die Einladung bekommen und freue mich sehr. Ich bin zum ersten Mal dabei und ich bin neugierig, was ich heute alles hören werde.
Mein Name ist Ulrike Blumenreich. Ich komme aus Bonn und arbeite dort beim Institut für Kulturpolitik, das zur kulturpolitischen Gesellschaft gehört. Ich freue mich, wieder hier zu sein, nachdem mir die Veranstaltung hauptsächlich in Wien, die wir damals vor dem ICCPR durchgeführt haben, als ein sehr gelungenes Beispiel und ein sehr gelungenes Treffen dieses Netzwerkes in Erinnerung geblieben ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir einige dieser Ideen, die wir schon in Wien aufgegriffen haben, wie dieses Netzwerk weiter funktionieren kann, einfach nochmal wieder überlegen, was wir davon tatsächlich umsetzen können und einfach eine Form finden, die einen sinnvollen Arbeitsaustausch ermöglicht, der für alle Interessierten auch noch handhabbar ist und einfach ergebnisreich dann sein wird für die Beteiligten.
Bernd Wagner vom Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft. Eines würde ich mal sagen, von den 3 oder 4 Institutionen außerhalb der Universitäten in Deutschland, die sich mit angewandter Kulturpolitikforschung beschäftigen. Das zeigt auch schon mal so ein bisschen die Schieflage, finde ich, dass jetzt Michael Söndermann für ARK Stadt, obwohl er ja ein Einzelkämpfer ist, dann sagt, er kann nicht kommen. Da gibt es halt das Kulturplan mit einer neuen Besetzung, jetzt den Teil der Arbeiten von Andreas Wieser, der empirischen Kulturpolitikforschung übernommen haben. Es gibt so 2, 3 andere, die in dem Feld auch arbeiten, und dann gibt es den ganzen Bereich des Kulturmanagements. Und das meinen, deswegen verknüpfe ich das jetzt mit den Erwartungen, dass wir uns überlegen sollten, was können wir eigentlich als dieser ausgewählte Kreis von doch ausgewählt, nicht im Sinne von erwählt, sondern von doch eine Teilmenge nur abdenkenden Institutionen und die Hochschulen noch mal ganz außer Acht gelassen, weil da gibt es ja jetzt auch Entwicklungen, sowohl im Bereich des Kulturmanagement wie auch bei den wenigen, die sich mit Kulturpolitik beschäftigen im Bereich Kulturforschung, dass es da doch, ich wahrnehme, eine stärkere theoretische Beschäftigung gibt. Auch jetzt die Gründung eines Bundesverbandes von Kulturmanagern, von Hochschullehrenden, was auch eine neue Entwicklung ist, die jetzt auch ein Jahrbuch herausgeben für Kulturmanagement. Wir geben ja das Jahrbuch für Kulturpolitik heraus, wo wir dann auch untereinander Kontakt haben. Also meine Erwartungen und ist schon sozusagen, warum, was bringt uns zusammen, wo kann der Austausch bestehen, was ist der Mehrwert, zum Beispiel jetzt von Bonn, Frankfurt hier nach Linz zu kommen und für 5 Stunden vielleicht miteinander zu sprechen.
Ja, und zwar Otto Hofegger vom Institut für Kulturmanagement, Kulturwissenschaften an der Uni, Musikuni Wien. Und ich freue mich, dass ich jetzt da unmittelbar anschließen kann, eben um diesen zweiten Aspekt. Uns gibt es schon relativ lange, seit 30 Jahren, über 30 Jahren. Und wir sind sowohl in der Forschung als auch in der Lehre tätig, haben einen Lehrgang. Seit Beginn eigentlich, das war die Definition vom IKM überhaupt, und haben in den letzten Jahren auch sehr stark die allgemeinen Lehrveranstaltungen ausgebaut, also die Lehrveranstaltungen, die sich an die Studenten unserer Uni oder auch an andere Ausbildungsstränge anderer Universitäten richten, also die Theaterwissenschaften oder Kunstgeschichte oder irgendwas anderes machen. Ich selber habe bei dem... Und der letzte Punkt, muss ich sagen, das nimmt vielleicht auch sehr stark auf deinen Theorieaspekt Bezug, und weil das auch für die Tagung insgesamt ein wichtiger Punkt ist. Wir haben jetzt auch ein Doktoratstudium im PhD-Format, also nach den neuen Kriterien, wie nach dem Universitätsgesetz 2002 Doktoratstudien künftig organisiert sein sollen, also insbesondere ab 2017. Wir haben das jetzt schon angenommen, und da ist jetzt dann die intensivere Arbeit und der große theoretische Bezug ein wesentlicher Punkt für die Arbeit insgesamt. Und deshalb wird uns das in der nächsten Zeit und auch die Zusammenarbeit mit dieser Gruppe sehr definieren, prägen und verändern. Und insofern muss ich sagen, teile ich die gesamten Fragen, die der Michael schon begonnen hat, 5. Treffen, was verbindet uns, was ist der Mehrwert oder so, dass man das auch kritisch sieht, weil das war wirklich der wichtige und der eigentliche Auslöser für meine Begriffe, dass wir alle das Gefühl haben, es ist eine lange Geschichte, es wird sehr viel gemacht, und im Verhältnis zum Beispiel zur internationalen Szene hat man das Gefühl, ist das, was gemacht wird, aus den deutschen Sprachen gar nicht so präsent, wie es eigentlich wert wäre, aufgrund der Qualität. Und da glaube ich schon, und da ist das Beispiel jetzt vom Kulturmanagement, Fachverband Kulturmanagement, sind wahrscheinlich schon wichtige Punkte, was wir tun sollen. Die haben regelmäßig Fachtagungen groß organisiert, eingeladene Gäste oder so, wie das da eher, und haben eben jetzt ein Jahrbuch herausgebracht, ein gemeinsames Kommunikationsorgan. Und zumindest, was jetzt immer das erste jetzt ein bisschen durchgeschaut, wo ein erheblich, Dirk Becker und andere, erheblicher Theorie-Diskurs, sowohl für den eigenen Bereich, aber auch in Abgrenzung und in Positionierung zu anderen etablierten Fächern, was oft gar nicht so leicht ist, uns im Verhältnis zur BWL oder anderen Fächern zu erklären oder eben die Gegenposition darzustellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation. Und der letzte Punkt, der uns auch sehr stark betrifft und diese Runde auch, weil das eigentlich kulturpolitikrelevante Forschung oder so, das Verhältnis auch zur praktischen Kulturpolitik. Also das muss ich sagen, das ist etwas, was mich auch sehr stark prägt und belastet oder wo man gelegentlich, also wo man Berichte rausbringt, wie wenig das Kulturbudget ist und wie das Kulturbudget in den letzten Perioden abgestürzt ist und wo man das Gefühl hat, am Ende einer Diskussion oder eines Tages oder eines Austausches damals mit dem Kunststaatssekretariat, dass man eigentlich bei der Gegengruppe ist, die das alles schlecht machen will, und wir haben gemeint, wir liefern wirklich fundamentale Argumente für die nächsten Budgetverhandlungen, um dann mehr Budget zu bekommen. Und wenn man das dann so mitbekommt, was das am Ende bewirkt hat, habe ich das Gefühl, dass der Zusammenschluss und das strategische Überlegen dieser Gruppe, was müssen wir noch zusätzlich tun oder wie grandios machen eben diese andere kulturpolitische Gesellschaften, wo kann man nachmachen, mitmachen oder neue gemeinsame Synergien entwickeln.
Mein Name ist Christoph Weckerle, ich komme von der Zürcher Hochschule der Künste. Es ist eine der größeren Kunsthochschulen in Europa, die mehr oder weniger alle Kunstsparten unter einem Dach verbindet. Ich leite da das Departement Kulturanalysen und Vermittlung, und Forschungsschwerpunkte, die für dieses Netzwerk relevant sind, beschäftigen sich da eigentlich mit Arbeitsmärkten, Arbeitsweisen, Lebensweisen von unseren Absolventen, die, wie gesagt, so den ganzen Kulturbereich abdecken. Wir tun das auf der einen Seite empirisch, also in Zürich werden Kulturwirtschafts-, Kreativwirtschaftsberichte für die Schweiz verfasst, auch in einem angewandten Kontext, da wo wir aus dem Angewandten ein Alleinstellungsmerkmal ableiten können, also wo wir in direkten Kontakt mit unserem Absolventen halt an Erkenntnisse gelangen, die jemand, der diesen direkten Kontakt nicht hat, wo ihm das schwieriger fällt. Das können dann irgendwelche Begleitforschungsprogramme für Pro Helvetia zum Beispiel sein im Bereich kulturelle Bildung. Und Themen, die mich interessieren würden, sind hier alle, denke ich mal, schon genannt worden. Ich könnte es vielleicht zusammenfassen, Flughöhe bestimmen. Also für mich ist wichtig, dass wenn ich heute Abend wieder nach Zürich zurückfahre, dass ich weiß, wie geht das jetzt weiter, also im nächsten Jahr. Sind die Projekte, die wir in Zürich mal so etwas hochtrabend, auch so in einem Licht durchfluteten Raum formuliert hatten, also geht das in diese Richtung oder ist es eine andere Richtung, also hier wäre einfach eine Orientierung wichtig, und ich bin aber doch der Meinung, dass ein Potenzial eigentlich da wäre in diesem Netzwerk, das man nutzen könnte, ohne dass man strukturell oder sonst irgendwie da einen riesigen Überbau konstruieren müsste.
Ist noch Albrecht Göschel zu uns gestoßen. Bitte. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Albrecht Göschel. Ich mache in diesem Bereich gar nichts mehr, also Kulturpolitikforschung überhaupt nichts mehr und werde das auch wohl nicht mehr tun, vermutlich. Ich bin eigentlich nur sozusagen als alte Anhänglichkeit da und weil mich das immer noch interessiert, was so passiert in diesem Bereich. Damit will ich es auch gut sein lassen. Also ich denke, vielleicht werde ich wieder mal irgendwie eine Art Lehre dann machen. Dann würde ich mich gerne auf dem Laufenden halten, was bis dahin passiert ist. Aber im Augenblick forsche ich nicht in dem Bereich und werde auch wahrscheinlich nicht wieder forschend tätig sein. Ich mache im Augenblick eigentlich eher also praktische Wohnungs- und Sozialpolitik.
Herzlichen Dank für Ihre Vorstellung. Ich bekomme insgesamt mit, dass es durchaus Themen gibt, die auf dem Tisch liegen. Das hat etwas mit dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis zu tun. Das hat etwas zum Verhältnis der angewandten außeruniversitären und universitären Forschung zu tun. Das hat etwas mit Abgrenzungsbedürfnisse zu nachgeordneten oder daneben liegenden Disziplinen, du hast Kulturmanagement etwa erwähnt dabei. Und ich denke, uns alle eint der Wunsch, zu einem halbwegs Verfahren für die Zukunft zu kommen, um zu wissen, wie es ob und wie es mit uns weitergehen soll. Zum weiteren Ablauf nach unserer inhaltlichen Diskussion würde ich mir dann vorstellen, dass wir diese Vorstellung noch etwas vertiefen, dass wir ein Stück weg uns auch aus den einzelnen Ländern berichten, was gerade getan wird, und dass wir uns dann gemeinsam einigen auf eine Verfahrensweise für den Nachmittag. Wir sind so eine überschaubare Gruppe, dass das, was wir da haben, ein Vorschlag ist, aber wesentlich ist, dass dann auch Ihre Erwartungen so berücksichtigt sind, dass wir wieder gut nach Hause kommen können. Bevor ich endgültig Professor Anheuer das Wort gebe, ich habe nicht wirklich darauf hingewiesen, vor allem für unsere Gäste, wo wir uns hier befinden. Sie könnten das wahrscheinlich am allerbesten sagen. Dieser Kepler-Salon ist ein Diskursraum, ein ganz attraktiver Diskursraum im Rahmen von Linz 09 geworden. Was ich mitbekomme, finden fast täglich Präsentationen, Diskussionen hier statt. Und ich bin und zwar zu den verschiedensten Themenstellungen, die mehr oder weniger wissenschaftlich, gesellschaftlich ausgerichtet sind. Und ich habe voll Interesse wahrgenommen, wie gerne das angenommen wird und wie viele Linzer und Linzerinnen und darüber hinaus hier täglich pilgern, aktiv daran teilnehmen. Und fast ein Geheimnis des Erfolges dieses Ortes, und ich hoffe, Sie spüren das auch ein bisschen, was da alles schon diskutiert worden ist. Ich brauche Ihnen nicht sagen, dass wir eben noch hier in Linz als der europäischen Kulturhauptstadt sind. Sie können möglicherweise noch das eine oder andere Programm auch sehen. Eins habe ich mitgekriegt, heute ist der letzte Tag von Höhenrausch. Stimmt es? Aber jedenfalls, heute gibt sie noch, das ist nur wenige Meter weg, geht bis in den Abend hinein. Machen Sie einfach auch Gebrauch da davon. Entschuldigen die kurze Einschaltung, aber das musste einfach auch hier in Linz gesagt werden, weil es der eigentliche Grund war, warum wir uns gesagt haben, lass uns doch diese Veranstaltung diesmal in Linz machen. Hier ist wirklich das Kultur- und kulturpolitische Feuer gerade unterwegs, und bin auch so froh, dass zumindest einige Kolleginnen und Kollegen aus Linz da sind und wir auch da noch einmal gut ins Gespräch kommen können. Jetzt aber zu dem Input-Referat. Wir waren ja ein Stück weg auf der Suche nach einem Motto dieser Veranstaltung, und ich denke, es ist relativ naheliegend, uns die zum Teil dramatisch geänderten Rahmenbedingungen anzuschauen, die sich aus der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise ergeben hat. Es war die große Vermutung, dass das nicht nur Auswirkungen auf den unmittelbaren Kulturbetrieb hat, sondern auch auf den damit verbundenen Forschungszusammenhang. Dabei bin ich auf einen sehr faszinierenden Text von Ihnen, Herr Professor, gestoßen, den Sie, glaube ich, bei Lab for Culture veröffentlicht haben, wo Sie noch einmal wo Sie eigentlich schon im Jänner, glaube ich, eine erste Einschätzung dazu gegeben haben, was bedeutet das, was sich da insgesamt tut für den Kulturbetrieb. Wir sind ins Gespräch gekommen, ich habe Sie ersucht, uns diese Geschichte zu erzählen und einen besonderen Fokus, wenn möglich, auch auf den Forschungszusammenhang zu werfen. Für alle, die Professor Anheuer noch nicht im Detail kennen, er ist an der Universität Heidelberg tätig. Sie leiten dort das Zentrum für soziale Investitionen und Innovationen. Sie haben das, glaube ich, auch mitbegründet dabei. Sie haben eine beeindruckende auch internationale Geschichte, etwa als Professor der University of California in Los Angeles, London School of Economics, um nur die zwei wichtigsten zu nennen. Sie waren
auch als Berater, Sie haben mir das auch noch einmal erzählt, bei den Vereinten Nationen in Wien für Social Affairs, als Social Affairs Officer tätig und sind seit wenigen Wochen Dean der Hertie School of Governance und haben mir jetzt auch informell vorher gesagt, dass ihr gerade da auch überlegt, einen kulturpolitischen Schwerpunkt zu begründen. Das nur wenige Worte zu Ihrer Einführung, weil jetzt würde ich gerne das Wort Ihnen einfach geben wollen.
Wird die Schrift zu klein sein, aber ich werde die Sachen auch erwähnen in meinem Vortrag und die PowerPoint ist ja oft, wie Sie das wahrscheinlich auch selber so machen, für den Vortragenden oft nützlicher als für die Zuhörer und das ist wahrscheinlich auch so, weil die PowerPoint gibt mir den roten Faden, der sich durch den Vortrag zieht. Ich werde mit eher allgemeinen Betrachtungen anfangen und mich dann so fast auf die Mikroebene begeben, auf die Ebene der Organisation. Aber Sie haben gesagt, Flughöhe, nicht? Wir fliegen erstmal 30.000 Fuß und dann setzen wir hoffentlich nicht zur Bruchlandung an. In meiner Seele sind verschiedene Geister, die in dem Vortrag auch zusammenkommen. Einmal aus meiner eigenen Erfahrung her. Ich hab 25 Jahre außerhalb von Deutschland gelebt und bin seit knapp 2 Jahren in Heidelberg, seit ein paar Wochen in Berlin. Und meine Erfahrungen sind sehr stark von den USA geprägt. Und das müssen Sie bitte mitdenken, wenn ich Ihnen jetzt manche Sachen mitteile. Und da ist auch so ein bisschen die Auseinandersetzung zwischen Kultur, Kulturpolitik und Kulturträger, wie das in den USA ist, nicht im Vergleich zu dem, wie wir das in Deutschland haben. Ich kann wenig zu Österreich und der Schweiz sagen. Sie mögen mir das verzeihen. Das ist so ein Spannungsverhältnis, was Sie in dem Vortrag auch sehen werden. Das zweite Spannungsverhältnis hat mit meinen inhaltlichen Interessen zu tun. Ich habe sehr viel und mache das auch weiterhin zum Thema gemeinnützige Organisationen gearbeitet, zum sogenannten Non-Profit. Sektor, zur Ökonomie der Organisationen, die keinen Gewinn erwirtschaften wollen, aber die einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten wollen, also einen privaten Beitrag zum Gemeinwohl. Das sind so sehr die Arbeiten, die wir auch in Heidelberg machen. Und der zweite Strang, der inhaltliche Strang, der jetzt dazu kommt, das ist die Beschäftigung halt mit der Kultur. Und seit einigen Jahren bin ich mit meinem Freund und Kollegen Raj Isar dabei, eine Reihe herauszugeben, die nennen wir The Cultures and Globalization Series. Das sind die ersten zwei Bände. Der erste Band, da geht es eigentlich um, was sind die Auswirkungen der Globalisierung auf Kultur und das Wechselspiel von Kultur und Globalisierung. Im ersten Band ging es um Konflikte, kulturelle Konflikte und Spannungen, also eher so soziologisch-politikwissenschaftliche Themen. Im zweiten Band ging es um die Kulturökonomie. Und hier ist dann natürlich ein ökonomisches Thema. Im dritten Band, der dritte Band kommt, ich kann das vielleicht auch einfach mal rundgehen lassen, der dritte Band, da geht es um Kreativität und Innovation in der Kultur. Im Zeitalter der Globalisierung wird Anfang November erscheinen. Der vierte Band ist in Bearbeitung. Da geht es um eher wieder ein soziologisches Thema, eher um Identität und was man mit kulturellem Erbe eigentlich meinen kann oder meinen soll im Zeitalter der Globalisierung. Und der fünfte Band, der in Vorbereitung ist, der soll 2011 herauskommen, da wollen wir uns mit dem Thema Kulturpolitik befassen. Und nach den fünf Bänden wollen wir nicht eine Pause einlegen, sondern wir wollen dann keine doch relativ schwere Bücher herausgeben, sondern wir wollen dann so ähnlich wie Lab for Culture ins Internet umziehen und dann höchstens noch kleinere Bücher herausbringen, aber viel ins Internet stellen, aber das weiter fortführen. Gut, das waren die Einleitung und ich werde mich jetzt hier hinsetzen, weil ich sowohl das lesen muss und auch bedienen will. Sie sehen, der Vortrag heißt Kultur, Kulturorganisation und die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Einige von Ihnen werden vielleicht den Artikel gelesen haben, auf den Sie, Herr Wimmer, hingewiesen hatten, der bei Lab for Culture im Januar herauskam. Und in dem Vortrag werde ich in einigen Stellen darauf eingehen, aber er hat doch eine andere Tendenz auch in der Aussage. Ich will eigentlich mit dem beginnen, wir sind ja in Österreich, nicht in Schumpeter, kam ja aus Österreich, was Schumpeter immer mit der kreativen Zerstörung gemeint hat. Und dass die Krisen, wie auch die jetzige Krise, Teil des Systems sind, in dem wir leben. Und die Krise 2008, 2009 wird sicherlich nicht die letzte Krise gewesen sein. Es ist eine schwere Krise, schwerer als die von 2000, 2001. Sie erinnern sich an die Dotcoms, nicht? Und ist auch schwerer als die Krise in den 80er Jahren. Sie erinnern sich an Ronald Reagan, nicht? Und auch an den Winter of Discontent, nicht wie man das in England nannte, und an die Wirtschaftskrise lang anhaltend in vielen Ländern, ausgelöst durch den Ölpreisschock der 70er Jahre. Also Krisen ist etwas, was wir zu erwarten haben, aber was bedeutet das nun für den Bereich Kultur? Und darüber habe ich angefangen nachzudenken, und dass die Antwort, die man dann geben kann oder geben soll, hängt wesentlich davon ab, was man unter Kultur versteht. Und da kann man sich natürlich ganz lange darüber unterhalten. Und ich will mich hier beschränken auf eher das, was mit Kulturökonomie gemeint ist. Und es hängt auch davon ab, was die Krise bedeutet, welchen Bereich wir betrachten. Wenn wir den rein öffentlichen Kulturbereich sehen, haben wir zum Teil andere Themen, andere Herausforderungen, als wenn wir den eher erwerbswirtschaftlichen Teil der Kulturökonomie betrachten. Aber ich will mich hier so eher auf den gemeinnützigen Bereich beschränken. Und es kommt natürlich auf den Kontext an. Ob wir jetzt die Krise und was die Krise nun für die gemeinnützigen Kultureinrichtungen in Deutschland, in der Schweiz oder Österreich bedeutet oder in den USA oder in Großbritannien. Und ich will mich hier eher so auf einen vergleichenden Kontext festlegen, USA und Europa. Und bevor ich jetzt, das können Sie wahrscheinlich überhaupt nicht lesen, ne? Naja, geht nicht. Bevor ich mich jetzt ins Detail begebe, vielleicht noch ein Hinweis. Ich hatte 7, 8 Jahre lang in Kalifornien gelebt und lebe da zum Teil auch noch und bin jetzt in Berlin. Seit 3 Tagen wohne ich jetzt in Berlin und leite dort die Hertie School of Governance. Und der Unterschied in dem, was Kultur und Kulturpolitik bedeutet, ist phänomenal. In LA gibt es natürlich keine Kulturpolitik. Es gibt auch so etwas wie einen Kulturhaushalt, den man Haushalt nennen könnte, auch eigentlich gar nicht in dem Sinne. Wir haben Untersuchungen gemacht über kulturelle Organisationen, Kulturorganisationen in L.A., über die Kulturpolitik, und dort spielt der öffentliche Sektor eigentlich gar keine Rolle. die Budgets der privaten, privat gemeinnützigen Kultureinrichtungen in L.A. hängen nur zu 1-3% von öffentlichen Mitteln ab. Das müssen Sie sich mal überlegen. Nicht? Während es in Berlin wahrscheinlich 80% sind. Der Berliner Kulturhaushalt ist größer als der Kulturhaushalt von Kalifornien als Staat. Und Kalifornien wäre allein genommen die sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, während Berlin allein genommen ein Entwicklungsland wirtschaftlich wäre, wenn man es nimmt von der Größe her. Wie hervorgehoben die Rolle eines André Schlitz in Berlin ist, der Kultur, ist ja eigentlich nicht der Kultursenator, aber das ist der Leiter des Kulturbereichs, im Vergleich zu der Unbekanntheit der Person in der Stadtverwaltung von L.A., die sich mit einem mäßigen Kulturhaushalt zu beschäftigen hat. Das finde ich einfach faszinierend, wie unterschiedlich die Grundeinstellungen sind. Und jetzt kann man natürlich wunderbar darüber streiten, ob Los Angeles als Kulturlandschaft, als Gesellschaft kreativer ist, als dies Berlin ist. Sie kriegen natürlich eine ganz andere Art von kultureller Produktion. Also diese Tendenzen, diese Spannung zwischen dem, wie Kulturpolitik eigentlich mit ganz unterschiedlichen Grundeinstellungen arbeitet, ist auch etwas, was in meinem Vortrag mitschwingt. Denn wir können über die Kultur als Kulturökonomie, als Cultural Economy oder Creative Economy, wie wir sie das bezeichnen wollen, ja auch ganz unterschiedlich nachdenken. Und Cunningham mit seinen Kollegen in Brisbane hat vier Modelle vorgestellt, die ich ganz nützlich finde. Das eine ist das negative Modell. Da sagen wir, was immer Kultur macht, die Kulturökonomie ist eigentlich ein chronischer Subventionierungsfall. Da gibt es ja auch andere Ökonomen, die das behauptet haben. Und was immer nun die Krise bedeutet für die Kultur, ist letztendlich eine Krise ausbleibender Subventionen. Und dann liegt die Gefahr, nicht, dass wir in der Zukunft weniger an staatlichen Zuwendungen haben. Also die Krise stört den Kulturbetrieb insbesondere, vor allem indirekt, dadurch, dass staatliche Steueraufkommen geringer werden und es gibt eine Knappheit der Mittel. Sie können aber auch über die Kulturpolitik als Konkurrenzmodell nachdenken, indem Sie das sagen, wenn und gerade in den angelsächsischen Ländern hat die Diskussion sich ja ganz stark in diese Richtung bewegt. Sie sagt, wenn wir ernst genommen werden wollen als Kulturökonomie, dann müssen wir sagen, wir sind ein Wirtschaftsbereich wie jeder andere. Und wir müssen uns auch jetzt behaupten. Wenn Sie so über die Kultur nachdenken, dann bedeutet die Krise eigentlich, dass Sie jetzt als Lobbyist aktiv werden müssen, um auch am Tisch zu sitzen, wenn die Stimuluspakete und wie immer die heißen, verhandelt werden. Und ich gehe in den Schlussbetrachtungen heute nochmal auf die Frage ein, warum die Kultur eigentlich wie so oft gar nicht in der Krise mitgedacht wird, wenn Politik verhandelt wird. Nicht, das ist das Konkurrenzmodell. Und Sie können aber auch positiv über Kultur als Wirtschaftsfaktor nachdenken, indem Sie sagen, dass in der Kulturwirtschaft kreative Impulse entstehen, die dann in anderen Wirtschaftszweigen aufgegriffen werden. Und auch hier bedeutet die Krise, dass diese Impulse nun gefährdet sind und dass sie nun entsprechend politisch aktiv werden müssen und sagen, wenn wir sind von der Krise betroffen und weil wir betroffen sind, leisten wir nicht mehr den Beitrag für die gesamte Wirtschaftsentwicklung und daher müssen folgende Maßnahmen politisch gedacht werden. Das ist also auch das, was eine Folgerung der Diskussion, die wir in Großbritannien zum Beispiel hatten. Das heißt, wir müssen Kultur auch als Faktor mitdenken. Und in Deutschland und USA hatten wir dieses Programm, in den USA hieß das Clunker-Programm. Clunker, das sind alte Autos. Ne? Und die konnte man dann umtauschen. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz oder Österreich auch so war, dass sie ja in alten Gebrauchtwagen für was Neues, hier Verschrottungsprämie, Abwrackprämie hieß das, glaube ich, in Deutschland. Das ist natürlich ein riesen Subventionierungspaket für die Autoindustrie gewesen. Und wenn Sie sagen, Und warum die Autoindustrie? Also in Deutschland argumentiert man ja so, dass der Multiplikatoreffekt der Autoindustrie so wichtig ist, nicht, dass es eigentlich den volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen hat, wenn wir die Autoindustrie jetzt mit Steuergeldern unterstützen. Das heißt, wenn Sie von dem positiven Modell der Kulturindustrie ausgehen, dann hätten Sie so ein ähnliches Argument finden müssen. Sagen, von der Kultur gehen so wichtige Impulse aus, dass wir jetzt eigentlich auch bevorzugt behandelt werden müssen. Nicht nur, was das genau beinhaltet, das müssten Sie dann umsetzen. Sie können aber auch von, das ist jetzt auch eine Fortführung des dritten Arguments, von Kulturindustrie als etwas, als ein Teil der Wirtschaft ausgehen, die sich in einem wechselseitigen Verhältnis zu anderen sieht. Und das heißt, wenn es um Kultur geht, dann wird im Grunde das kreative Potenzial, das innovative Potenzial der Gesellschaft überhaupt unterstützt. Nicht? Und dann müssten Sie auf die ganzen dynamischen Wechselwirkungen von Kultur nicht nur in Ökonomie, sondern auch in der Gesellschaft hinweisen. Sie müssen also den Bereich Kultur viel dynamischer denken, auch im Teil auf Gemeinwohlverantwortung, auf eine Art von Wirtschaftsethik und auf das Innovationsgebaren der Gesellschaft überhaupt. Also das heißt, wie wir über die Krise nachdenken, bedeutet auch erst darüber klar zu werden, von welchem Art von Modell wir ausgehen. Und dann ist ganz wichtig, auch nicht zu vergessen, dass die Krise eine globale Wirtschaftskrise ist und die Kulturindustrie selber sich ja auch ganz stark Globalisierungstendenzen ausgesetzt hat. Oder sie war ja in vieler Hinsicht auch Teil der Globalisierung, welche wir in den letzten 30, 40 Jahren verstärkt erlebt haben. Das ist auch Thema des Bandes gewesen mit Raj Izar zur Cultural Economy im Zeitalter der Globalisierung. Und was wir dort herausgefunden haben, sind diese Punkte. Und ich bin mir sicher, dass jeder der Punkte diskutiert werden kann und auch zum Teil kontrovers gesehen wird. Aber wir haben nicht eine Vereinheitlichung der Kultur gesehen. Es gibt, ist auch keine Verwestlichung der Kultur. Es ist auch keine Dominanz der amerikanischen Kultur. Sondern wir haben ganz komplexe Überlagerungen, kulturelle Überlagerungen und Kombinationen, Verschiebungen durch Globalisierungstendenzen erfahren. Wir haben ein polyzentrisches System der Kulturproduktion heute, polyzentrischer als es lange gewesen ist. Und die Krise ist global und deswegen werden diese Strömungen und Tendenzen auch mit erfasst werden. Das heißt, die Art der kulturellen Globalisierung wird sich wahrscheinlich durch die Krise verändern. Aber die Krise ist ja auch nicht konstant über verschiedene Regionen und Länder der Welt. Nicht, im Dezember letzten Jahres war ich in Island auf Einladung der isländischen Regierung, um damit darüber nachzudenken, wie es denn mit Island weitergeht, wo man denn nun kein Geld hat oder kein Geld mehr hat. Nicht? Und wie gerade die, es ging dort nicht um Kultur, sondern es ging um die Fortführung, kann der isländische Sozialstaat überleben? Das war die Frage. Das war eine ganz prekäre Lage. Nicht? Man wusste wirklich nicht, ob man im nächsten Monat noch die Gehälter bezahlen kann. Und gerade in Krisen wird man ja kreativ. Nicht? Da wurde dann plötzlich kreativ darüber nachgedacht, wie man Probleme lösen kann, an denen man 20 Jahre rumgenagt hatte. Also da eine ganz vehemente Erfahrung der Krise. Und wenn Sie aber jetzt nach Australien gehen, nicht angenommen, wir würden heute nicht in Linz sitzen, sondern wir würden in Australien sitzen, in Sydney oder in Melbourne, wir würden nicht über die Krise reden. Da gibt es eigentlich gar keine Krise. Da gab es eine leichte Brise, nicht? Aber das war kein Sturm. Nicht? Und das ist der Rohstoffboom in Australien geht weiter. Die öffentlichen Kassen sind gefüllt und der Kulturpolitik geht es auch gut. Und den kulturellen Einrichtungen geht es auch nicht schlecht, obwohl man hatte Schlimmeres erwartet. Also man muss auch immer daran denken, wo man sitzt, nicht? Und welche Konstellation die Krise hat. Für die Australier hätte die Krise natürlich, wäre das eine Krise der Absatzmärkte für Rohstoffe gewesen. Für Island war die Krise das, was sie in war. Das war eine ganz dumme Finanzpolitik, die dort von einigen wenigen Personen und Banken betrieben worden ist und eigentlich ein Versagen, das, was wir heute mit Governance bezeichnen. Nicht? In USA war die Krise wurde die Krise ausgelöst von der Spekulation auf dem Immobilienmarkt und auch einem Versagen, eine Schwäche in der Steuerung zentraler Märkte, fehlende Transparenz. Es gab auch, gerade bei Ökonomen, nicht, ich weiß nicht, ob wir Ökonomen unter uns haben, eine ganz fatale Tendenz zum Gruppendenken. Dass man eigentlich selber an das geglaubt hat, was man gepredigt hatte. Nicht die Dominanz, das Wirken von Märkten ohne die geschickte politische Steuerung dieser Märkte. Nicht? Das war der Neoliberalismus konzentriert, wirkte, schlug zurück. Und es gab ich weiß nicht, wer von Ihnen die Diskussion verfolgt hatte, im Sommer diesen Jahres gab es einen Brief der Royal Academy an die Queen. Und jetzt denken Sie, was hat die Queen damit zu tun? Aber die Queen kam an die London School of Economics und ich habe ja da lange gelehrt, kam an die LSE und sagte, etwas salopp ausgedrückt, das sind ja alle relativ schlaue Leute hier, nicht? Aber wie konnte sowas passieren? Warum konnten Sie die Krise, liebe Ökonomen, nicht voraussehen. Und dann reagierte die Royal Academy, in dem Sinne, also jetzt nicht die Academy als solche, sondern die Sektion für ökonomische Wissenschaften, mit einem offenen Brief an ihre Majestät. Und der Brief wurde dann im Internet veröffentlicht. Und dort wurde ganz klar, als eine der wesentlichen Faktoren, welche über Jahre hinweg auf die Krise hingearbeitet haben, dieses Gruppendenken in der Ökonomie identifiziert, von Ökonomen selber. Nicht? Und es wird nun interessant zu sehen, ob sich das in den nächsten Jahren ändert. Das sind die Ursachen, nicht? Also eine schlechte Finanzpolitik, Spekulation, private Überschuldung. Die Lösung, die wir jetzt anbieten in verschiedenen Ländern, die von der Krise erfasst sind, ist natürlich eine Verbesserung der Steuerung, der Transparenz, aber auch das muss natürlich erkämpft werden. Wenn Sie die Diskussion zurzeit in Washington beobachten, auch die in Brüssel, nicht, ist den Banken ja eigentlich gar nicht so sehr an der Verbesserung gelegen. Nicht? Und es gibt ja schon wieder erste Anzeichen von leichten Spekulationsblasen. Aber was passiert ist, dass wir die private Überschuldung durch eine öffentliche Verschuldung ausgetauscht haben. Und was bedeutet das? Ist, dass wir in den öffentlichen Finanzen in den nächsten Jahren große Probleme haben werden. Große, große Probleme. Da gehe ich gleich noch darauf ein. Das wirkt natürlich jetzt auf die gemeinnützigen Organisationen überhaupt und natürlich auf den Kulturbereich durch. Das heißt, die öffentlichen Gelder, und bitte jetzt müssen Sie mitdenken, dass mein Hintergrund jetzt die Bundesrepublik und USA sind, aber da sind die etwa gleich. Die öffentlichen Gelder werden nicht mehr so üppig sprießen. In USA sind sie sowieso nie richtig geflossen, aber in Deutschland werden die wahrscheinlich knapper werden. Aber auch Alternativen wie die Stiftung zum Beispiel. Nicht? Das wird ja oft gesagt, ach nee, jetzt kriegen wir keine Förderung durch die Stadt, jetzt gucken wir mal, ob wir eine Stiftung finden. Aber die Stiftungen selber sind ja durch die Reduktion ihrer Anlagenvermögen auch von der Krise betroffen. Das heißt, die Ausschüttung der Stiftung ist auch wahrscheinlich, wird geringer ausfallen. Wir haben auch die verfügbaren Einkommen der Haushalte mit zu bedenken. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit diese Einkommen von der Krise erfasst werden. Es kommt ganz darauf an, welche Bevölkerungsgruppen nun von Arbeitslosigkeit betroffen werden. Es wird wahrscheinlich eher, es ist eine der Krisen sein, wo die Mittelschicht eher von der Krise erfasst wird als die Arbeiterschicht. Und es wird auch so sein, dass gerade die Jahrgänge, welche von den Universitäten in den nächsten 5 Jahren abgehen, dass sie von der Krise, also die Berufseinsteiger, betroffen werden. Inwieweit diese Nachfrage oder fehlende Nachfrage nach Kulturgütern nun sich auswirkt, ist offen. Aber es wird einen Druck auf kulturelle Organisationen geben und hier insbesondere auf den gemeinnützigen Bereich. Hier nochmal der Hinweis, dass es mir jetzt nicht darum geht, weiterhin an den Ursachen der Krise herumzuüberlegen, sondern jetzt darauf zu achten, was die Krise bedeutet, also sozusagen die Nettoauswirkung der Krise auf gemeinnützige Kultureinrichtungen. Und hier erstmal ein Blick zurück. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, wenn es uns um die Nettoauswirkungen geht, das zu unterscheiden, was eigentlich passiert wäre, von dem, was sowieso passiert wäre. Welche Tendenzen hatten wir? Was wurde diskutiert 2007? Und was sind nun die neuen Themen, die durch die Krise mitgekommen sind? Das ist eine ganz grobe Zusammenfassung dessen, was in den USA, ich würde sagen, aber natürlich auch in Deutschland, sicherlich auch in Großbritannien, diskutiert wurde. Nicht? Die neue Staatlichkeit hatte Auswirkungen auf Kultur, Kulturpolitik. PPP, das sind die berühmten Public-Private Partnerships. Also die Beziehungen zwischen gemeinnützigen Sektor und Staat wurden neu verhandelt. Ganz stark, Sie wissen das sicherlich, im Bereich Gesundheit und Soziales, aber auch im Bereich Kultur. Es gab eine Kommerzialisierung, es gab Wachstumsprobleme, es gab mehr Wettbewerb. Kulturpolitik wurde oft instrumentalisiert. Das sagt also, Kulturpolitik ist deswegen gut, weil es sozialen Zusammenhang fördert. Nicht? Community Building nannten wir das in LA immer. Und das war das Argument, mit dem Joe Smoak, hieß er nicht? Joe Smoak, also das Gegenstück von André Schmidt. LA und Berlin sind ja Partnerstädte. Nicht? Und Joe Smoak musste immer so argumentieren, wir brauchen Kulturförderung in Los Angeles, weil es das dem Gemeinschaftsgefühl förderlich ist. Und damit konnte er dann Gelder erhalten. Wir haben viel über die Rolle von Stiftungen nachgedacht und die jeweiligen Finanzströme, welche Kultur und kulturelle Einrichtungen unterstützen. Anhaltende Tendenzen, ich würde folgende vorschlagen. Man kann auch andere nehmen, aber ich glaube, das sind die wesentlichen. Das ist keine komplette Liste, aber es ist eine Liste der Tendenzen, die wir im Jahre 2009 und 10 feststellen können, die es schon im Jahre 5, 6 und 7 gab, die durch die Krise wirken und jetzt eigentlich verstärkt auftreten. Einmal die größere Präsenz von gewinnorientierten und einkommensmaximierenden Organisationen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Soziales und ich würde auch sagen, sicherlich in der Bildungspolitik. Denken Sie an das hohe Anwachsen der Privatschulen in Deutschland. Es ist ein Boom in den letzten Jahren, aber auch Kultur. Und es wäre gut, wenn man mal die Statistiken nachliest, ob in bestimmten kulturellen Wirtschaftszweigen eine höhere Diversifizierung entstanden ist, ob es sich hier um öffentliche, gemeinnützige oder gewinnorientierte Einrichtungen handelt. Einkommensmaximierende Organisationen sind jetzt nicht unbedingt gewinnorientierte Organisationen, sondern es sind oft gemeinnützige Einrichtungen, die aus einer Überlebensstrategie heraus sich immer dorthin bewegen, wo es Fördergelder gibt. Hier ist eine strategische Ausrichtung. In den USA nennt man das Chasing the Money. Also, und gerade, dass man sich immer strategisch auf Stiftungsprogramme hinwirkt und eigentlich die Organisation, unabhängig von dem, was man eigentlich macht, immer nur an Förderströmen ausrichtet. Wir hätten sowieso eine Reduktion öffentlicher Mittel und Haushaltskürzungen gehabt und ein Erschließen dessen, was man mit marktnahen Strategien der Kulturförderung bezeichnet. Nicht? Ob, da meine ich jetzt auch Sponsoring. Da gibt es mittlerweile ein großes Repertoire, wie man den gemeinnützigen Zweck einer Kulturförderung mit marktnahen Strategien verbinden kann. Also aufgrund dieser Tendenzen wären folgende Sachen sowieso passiert. Wir hätten eine Reduzierung staatlicher Förderung erfahren, wir hätten mehr Ausschreibungen gehabt und das berühmte Outsourcing. Das heißt, der Kulturbereich wie der gesamte dritte Sektor wäre weiter in das Fahrwasser dessen gekommen, was wir mit New Public Management bezeichnen. Und das New Public Management hängt ja eng mit den ganzen Vorstellungen der neuen Staatlichkeit zusammen. Nicht? Und wenn Sie an die Arbeiten von Schuppert denken, der ja nicht mehr vom Gewährleistungsstaat spricht, sondern vom aktivierenden Staat, dass die Rolle des Staates die ist, die Gesellschaft durch Impulse zu aktivieren. Und nur Public Management ist eine der Arten, wie man Impulse umsetzen kann in Bereiche hinein. Es hätte mehr Wettbewerb gegeben dadurch. Nicht? Wettbewerb auch mit gewinnorientierten Organisationen. Was hätte das bedeutet? Man hätte versucht, neue Geschäftsmodelle auch im gemeinnützigen Bereich zu entwickeln. Nicht, das, in den USA nennt man das the Business Model. Nicht? Welches Business Model for Non-Profits? In der Vergangenheit war das Business, das Geschäftsmodell dadurch gekennzeichnet, dass man sich vermehrt, dass man sich ganz stark über Spenden und Gebühren für Dienstleistungen, Eintrittsgelder und dergleichen finanziert hat, mit einem kleinen staatlichen Zuschuss. Und das Modell wird zunehmend in Frage gestellt, dadurch, dass der Anteil der selbst erwirtschafteten Mittel nach oben gegangen ist. Nicht? Das Spendenvolumen ist relativ zurückgegangen. Und insbesondere nach jetzt wieder Kalifornien als Hintergrund, nach der Budgetkrise von 2003, nicht, da ist ja Arnold oder Arnie, nicht, Arnold Schwarzenegger wurde dann zum Gouverneur, als Resultat der Budgetkrise 2003 wurde der Kulturetat, und jetzt merkt man auch, dass er eigentlich gar kein Österreicher mehr ist, nicht, der Kulturetat von Kalifornien von 100 Millionen Dollar pro Jahr auf 1 Million reduziert. Und da ist er auch geblieben. Das heißt, und Sie müssen mir vorstellen, 1 Million, ich glaube, Ihr Etat ist wahrscheinlich vieles höher, 40 Millionen Euro, nicht, das ist 1 Million Dollar für fast 40 Millionen Einwohner in dem Bundesstaat. Das heißt, der Staat hat sowieso als Einkommensquelle keine Rolle gespielt. Das heißt, wir haben in den USA eine ganz andere ökonomische Dynamik, wie sich die Organisationen verhalten. Die hätten sich auch ohne die Krise immer mehr in den Markt gewagt, aber mit sehr hohem Innovationspotenzial. Nicht? Da gehe ich gleich nochmal darauf ein. Es hätte auch eine Professionalisierung der ganzen Einnahmequellen gegeben, auch in der Art und Weise, wie man das Publikum erschließt und wie man Dienstleistungen anbietet. Wir hatten vor einigen Jahren eine Publikums- und Nutzerstudie der großen Museen in Südkalifornien durchgeführt. Und da kam heraus, dass die ganzen Museen bei den gleichen Leuten Fundraising machen. Und das ist eine relativ kleine Schicht, das ist die obere Mittelschicht. Und die kriegen dann alle so ein Fundraising-Appeal alle zwei, drei Wochen, nicht, von den gleichen Museen. Das heißt, man verhackstückelt den Markt untereinander und dann hat man versucht, können wir das besser koordinieren. Das ist also ein Beispiel der Professionalisierung im Fundraising, auch der Art und Weise, wie man sich am Publikum erschließt. Das wäre sowieso geschehen. Was auch geschehen wäre, wäre der Druck auf gemeinnützige Einrichtungen, besser mit ihren Anlagevermögen umzugehen. Das heißt, das Phänomen in der Ökonomie ist, dass es gibt Organisationen, die sind cash poor, die haben also kein bares, die haben die sind nicht liquide, aber haben ein Vermögen. Und das Vermögen können Anlagen sein, Liegenschaften. Das ist auch das Problem der Kirchen. Die katholische Kirche ist zunehmend weniger liquide, weil die Einnahmen aus dem Kirchensteuer zurückgehen, aber man hat ein Riesenvermögen. Von Kathedralen bis hin zu Krankenhäusern. Und die Idee ist, können wir nicht mit den Vermögen besser arbeiten? Das heißt, sie verkaufen das Krankenhaus und leasen es dann zurück. Und aus dem Verkauf des Krankenhauses setzen sie dann, sagen wir, 20 Millionen und dann zahlen sie aber dann an den, der das gekauft, jährlich eine Miete. Das haben ja auch zum Teil Städte gemacht. Nicht? Ich glaube, Wuppertal hat sich fast ganz entäußert. Und mit fatalen Folgen, wie wir jetzt wissen. Nicht? Aber das war ein Druck und der Druck besteht weiterhin. Nicht? Aber was hätte das bedeutet für letztendlich eine größere Substituierbarkeit der gemeinnützigen Einrichtungen gegenüber Marktformen und auch ja, insbesondere gegenüber Marktformen in den regulierten Quasi-Märkten, die wir zunehmend haben. Und das hätte dann zu einer andauernden Diskussion über Werteorientierung geführt. Nicht? Und die Frage, was ist eigentlich wichtiger, die Werte, die wir als Organisation vertreten oder die Wirtschaftlichkeit unseres Verhaltens? Ganz schwierige Frage, nicht? Und je mehr sie sich dann in die Wirtschaftlichkeit hinauszuwegen, umso prekärer wird ihr eigenes Verhältnis zu den Werten. Sie sehen das oft im kulturellen Bereich, in den harten Auseinandersetzungen, in den Vorständen großer Museen. Und es gibt ja kaum ein großes Museum in Amerika, wo wir diese Konflikte jetzt nicht haben. Zwischen den Kuratoren, denen es darum geht, dass das Museum wirklich das Beste an Kunst bietet oder wo, was immer das für ein Museum ist und den zunehmend zahlreicher werdenden Finanziers, denen es darum geht, wie können wir das Museum nun wirtschaftlicher laufen lassen. Das kann auf einer gewissen Weise und für eine gewisse Zeit durchaus symbiotisch verlaufen, aber irgendwann kommt man in ganz fundamentale Zielkonflikte. Wir hätten also Diskussionen über Werteorientierung gehabt. Wir hätten auch eine Diskussion über die richtige Mischung von der Einkommensstruktur gehabt. Also wie viel an staatlichen Mitteln ist eigentlich genug oder wie viel ist zu viel? Wie viel an Spendenaufkommen brauchen wir eigentlich? Und wann sind wir zu sehr von Spenden abhängig? Wie viel an selbst erwirtschafteten Mitteln über Verkäufe und Erlöse braucht eine kulturelle Einrichtung und wann wird eine Ökonomisierung in dieser Weise zu viel und verändert dann auch den Ethos der Organisation. Nicht darüber hätten wir uns und haben uns auch stundenlang unterhalten. Und es gibt ja in der Non-Profit-Ökonomie oft keine guten Antworten auf fundamentale Fragen, die wir in der For-Profit-Ökonomie ja haben. Die optimale Betriebsgröße. Nicht? Können wir im Betrieb, können wir sagen, nicht? Und in etwa können wir ja auch berechnen, wie groß muss ein Betrieb sein. Da können wir auch marginale Kosten berechnen, da können wir viel machen. Aber wie groß muss denn ein Museum eigentlich sein? Oder wie groß kann ein Theater werden? Das sind ganz viel komplexere Fragen. Und was bedeutet nun die Größe der Einrichtung, die Kapazität für die Finanzierungsstruktur? Und was bedeutet das letztendlich für die potenzielle Nachfrage, die es für das gibt, was die Organisation anbietet? Und da haben wir ganz komplizierte Probleme zu diskutieren, und die hätten wir diskutiert, ob es die Krise gegeben hätte oder nicht. Das wäre sowieso geschehen. Und ich hatte das schon erwähnt, wir hätten die Anlagepolitik der gemeinnützigen Einrichtung diskutiert. Und was ist jetzt zusätzlich durch die Krise gekommen? Sicherlich eine größere Unsicherheit, aber das kann relativ schnell wieder weggehen. Andere Sachen sind für unsere Diskussion heute schwerwiegender. Wir haben es eigentlich im Jahr 2008 und den ersten Monaten von 2009 mit einer sehr kurzfristigen, von der Sichtweise der Politik und des staatlichen Handelns, mit sehr kurzfristigen Handlungsweisen zu tun. Man hatte ein Problem, und auf das Problem ist man kurzfristig zugegangen. Also das Stimuluspaket, ne? Das beste Beispiel hier. Von der Wirtschaft überhaupt haben wir einen ganz hohen Opportunismus zu vermelden, und man ging eigentlich an die staatlichen Töpfe, und es gab Verteilungskämpfe, aber die waren ja nicht von einer Vision getragen. Weder die Verteilungskämpfe noch die Art und Weise der Förderpolitik. Es gehört ja schon viel dazu, in einem Land wie Deutschland so viel in die Autoindustrie zu stecken und wenig in andere Industrien, die vielleicht ein viel höheres Potenzial in der Zukunft haben. Also die Verteilung, das ist jetzt ganz schrecklich verallgemeinert, ich weiß, aber die Verteilungspolitik wurde von der gegenwärtigen Machtpositionierung wirtschaftlichen Einflusses getrieben und nicht von einer zukunftsorientierten Investitionspolitik. Das gilt auch, wenn etwas weniger, auch für das, was Obama mit seinem Stimulus Package in den USA gemacht hat. Nicht? Und wenn wir darauf hingewiesen haben, dass wir oft so marktnahe Förderung gehabt haben im kulturellen Bereich, lief das bei den Unternehmen oft über CSR ab, nicht? Corporate Social Responsibility. Da hatten die ein Budget. Und über das Budget konnte man auch unter anderem kulturelle Aktivitäten fördern. Und wie vorhersehbar, fast alle großen Unternehmen haben diesen Bereich zurückgefahren, wenn nicht ganz eingestellt. Und damit hat sich das gezeigt, was wir vermutet haben. Der CSR ist immer mit das Letzte, was Unternehmen aufbauen. Aber in Zeiten der Krise ist es das Erste, was wieder zurückgefahren wird. Bei den Stiftungen haben wir natürlich ein Absenken in den Vermögen. Und dadurch werden auch die Auszahlungen sinken und gleichzeitig auch das Stiftungsverhalten konservativer machen. Man fördert nicht im Sinne von konservativ, nicht im politischen Sinne, sondern im Sinne vom Organisationsverhalten. Man fördert halt relativ sichere Projekte. Man will auch die bedienen, die man in der Vergangenheit gefördert hat. Man macht so eine Art Bestandspolitik und keine Förderpolitik, die Neues anstößt. Der Vermögensverlust der Stiftung ist in USA beträchtlich. Es ist aber nicht nur der Vermögensverlust der Stiftung, sondern der Vermögensverlust aller gemeinnützigen Einrichtungen, die ein eigenes Vermögen aufgebaut hatten. Und ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen gesehen haben, aber die sind schon erschreckend. Ich nenne Ihnen nur einige Beispiele. Durchschnittlich haben die amerikanischen Stiftungen, man weiß das ja nie so ganz genau, nicht, das wird ja dann noch immer korrigiert, aber zwischen 15% und 20% ihres Vermögens verloren. Die sind also ärmer. Aber, good news, bad news, nicht? Wenn man die Vermögenswerte 2009, jetzt geht es Ihnen ja wieder besser, weil der Dow ist ja nach oben gegangen, nicht? Aber wenn wir die 2009 Vermögensschätzung mit den wirklichen Vermögenswerten von 1998 oder 1999 vergleicht, dann haben die immer noch mehr Geld. Also insgesamt sind sie reicher geworden. Aber es gibt jetzt einen Dämpfer und der Dämpfer war der größte seit den 30er Jahren. Es sind, wie gesagt, nicht nur die Stiftung, sondern auch diese Einrichtungen im gemeinnützigen Sektor, die eigene Vermögen aufgebaut haben. Die Ford Foundation als Stiftungsbeispiel hatte ein Vermögen von 11 Milliarden, nicht? Und die sind jetzt auf etwa 8 gefallen. Harvard hatte ein Vermögen von 34 Milliarden Dollar und Yale hatte 26, 27 Milliarden Dollar. Und das ist schon Geld, nicht? Und die haben auch verloren. Manchmal, und einige sogar bis ein Viertel. Das ist deswegen wichtig, weil die in den USA die Universitäten ja ein wesentlicher Träger von, nicht von Kulturpolitik sind, sondern auch von kulturellen Aktivitäten. Da sind ja sehr viele Theater und Museen mit angeschlossen. Wir haben in den USA auch die vom Gesetz her die Vorschrift, dass jedes Jahr etwa 5% des Stiftungsvermögens, ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, oder des Marktwertes des Vermögens weitergegeben werden muss für den gemeinnützigen Zweck. Das heißt, wenn Sie 10 Millionen haben, nicht, müssen Sie 500.000 für Ihren gemeinnützigen Zweck ausgeben. Das ist eine Art gesetzlich vorgeschriebene Ausschüttung der Stiftung. Und diese wird natürlich geringer ausfallen und wird dann an den gemeinnützigen Sektor weitergegeben. In Deutschland sind die aufgrund der sehr konservativen Anlagepolitik der Deutschen Stiftung sind auch die Einbrüche geringer. Aber es gibt Einbrüche. Es gibt ganz wenige deutsche Stiftungen, die keine Verluste haben. Die gemeinnützige Hertie-Stiftung, von der ich ja jetzt abhänge, 80% von dem, was wir bei der Hertie School of Governance ein Budget haben, kommt aus Frankfurt. Das ist auch zu viel. Die haben gerade ihre 800, 900 Millionen halten können. Aber Thyssen, Volkswagen haben so um die 5-8% wahrscheinlich weniger an Vermögen zu verzeichnen. Was bedeutet dies nun? Nicht? Wir hatten ja vorher schon Krisen. Nicht? Ich hatte ja gesagt, nach Schumpeter sind Krisen Teil vom Kapitalismus. Und wenn wir uns jetzt den gemeinnützigen Sektor anschauen und wie er sich in vorherigen Krisen verhalten hat, was können wir da an Resultaten aufzeigen? Das ist jetzt so ein bisschen eine Zusammenfassung der Forschungsarbeiten, die gemacht wurden. Und das ist auch sehr von der amerikanischen Situation geprägt. Wir wissen, dass wir einen verschobenen Konjunkturzyklus haben. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht im Jahre 1, dann geht es dem gemeinnützigen Sektor im Jahre 2 und 3 schlechter. Das hat in den USA zum Teil damit zu tun, dass die Stiftung im Jahre 2009 ja noch aufgrund der Erträge, der Vermögens, Werte 2008 ausschütten. Und sie werden im Jahre 10 und 11 auf Grundlage geringerer Vermögen ausschütten. Das heißt, der geringere Fluss an Stiftungsmitteln ist im dritten Sektor Amerikas noch gar nicht angekommen. Obwohl die im vorauseilenden Gehorsam die Stiftung natürlich jetzt schon die Signale senden, das sagen, also hört man nicht, also nächstes Jahr kriegt er bestimmt nicht so viel oder gar nichts von uns. Stellt euch schon mal darauf ein. Wir wissen auch, dass größere Einrichtungen besser über Krisen hinwegkommen als mittlere Einrichtungen. Und das war auch bei unseren Untersuchungen, die wir in Kalifornien gemacht haben. Wir haben gesehen, in der Krise 2002 und 2003, nicht der Finanzkrise, welche Organisationen hatten die größten Schwierigkeiten, mit Budgetkürzungen und auch Unsicherheiten fertig zu werden. Das waren die mittleren Organisationen. Und Mittel hatten wir definiert als Organisationen, die über 250.000 bis 2 Millionen Dollar Jahresbudget hatten. Die sind am gefährdesten, und da können wir vielleicht gleich nochmal darüber reden, warum das so ist. Die größeren haben auch oft mehr an Einfluss. Nicht? Es macht schon was aus, wenn das größte Museum am Ort in Schwierigkeiten ist. Wenn es auch noch fünf kleinere, mittlere gibt, naja, dann hat man politisch schon mal weniger Einfluss. Die haben auch öfters eine bessere Politik, wenn es um Reserven geht. Mittlere Einrichtungen haben oft keine geschickte Rücklagenpolitik betrieben. Man kann nicht darauf zugreifen. Größere machen das. Aber die kleineren Kultureinrichtungen, die gehen in das, was wir als Survival Mode bezeichnet haben. Die sagen auch, ja, jetzt machen wir halt weniger. Ne? Wir schrauben zurück. Wir sind sowieso fast nur von Ehrenamtlichen getragen. Und dann läuft das über so eine Art verstärkte Selbstausbeutung der Ehrenamtlichen, aber auch auf der Vorstände. Und wir haben ja bei kleinen Organisationen auch eine Vermischung der eigentlich der Leistungsbereitsteller und der Kunden. Man ist ja oft ein bisschen beides, nicht? Und die kommen irgendwie durch die Krise. Wir wissen auch, dass die Kulturpolitik als solche kaum Einfluss hatte in der Art und Weise, wie man mit Krisen umgeht. Und es wird oder wurde relativ wenig gelernt aus früheren Krisen. Im Grunde müssen wir unser Verhalten in Krisen immer wieder neu erfinden. Und da gehe ich in meinen abschließenden Bemerkungen nochmal darauf ein. Also die Organisation, die wir hatten jetzt, wir haben also 2002, 2003 die Kultureinrichtungen in Südkalifornien untersucht und haben dieselbe Untersuchung mit demselben Design und mit denselben Fragen jetzt nochmal durchgeführt. Und zwar im Spätsommer 2008. Das war ganz kurz vor dem Zusammenbruch von Lehman. Nicht? Und da haben wir gemerkt, dass, und das waren auch die gleichen Organisationen, nicht? Dass da überhaupt kein Zusammenhang war. Nicht? Die haben uns im Grunde haben die alles nochmal neu erlebt, aber die haben nicht auf ein Repertoire zurückgegriffen, was Managementfragen betrifft und so weiter, was auf die vorherige Krise ist. Ach, das haben wir damals so gemacht, das war falsch, jetzt machen wir es anders. Es gab kein Lernen in diesen Organisationen. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe für die Kulturpolitik. Nicht? Ich komme auch bald zum Ende. Wir haben in der aktuellen Diskussion, ich glaube, das ist fair zu sagen, nicht, dass es eigentlich dass Kulturpolitik, dass Kultur gar nicht so richtig vorkommt, dass gemeinnützige Einrichtungen auch nicht so vorkommen in den ganzen Rettungspaketen. Ausnahme Großbritannien. Und in Deutschland zeichnet sich langsam die Erkenntnis ab, dass es in der Zukunft nicht so weitergehen kann. Aber jetzt haben wir ja eine neue Regierung und die gehen ja schon sehr kreativ mit einigen Sachen um und vielleicht gehen die auch sehr kreativ mit der sogenannten Schuldensperre um. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die nicht aus Deutschland sind, die Bundesrepublik hat sich ja jetzt aufgrund der Krise sehr, sehr hoch verschuldet. Und Es gibt ja, glaube ich, kein Land, was sich so in die Schulden gestürzt hat wie die Bundesrepublik in Europa. Und der Anteil der Schulden am Bruttosozialprodukt ist zu hoch. Und um dem entgegenzuwirken, hat man sich eine Dornkrone aufgesetzt und gesagt, die Schulden, die öffentlichen Schulden dürfen nicht mehr als ein bestimmter Teil des Bruttosozialprodukts sein. Und der ist relativ niedrig, der ist an EU-Richtlinien ausgesetzt, aber jetzt sind wir da, wir müssen nicht da unten hin. Und ab 2011 gibt es dann die Schuldensperre. Und wenn die greift, dann gibt es fast so eine Art Götterdämmerung. Das bedeutet letztendlich, dass nicht mehr viel Geld da ist. Fürs meiste. Und dann können Sie sich mal überlegen, was das jetzt für die Kulturpolitik bedeutet. Nicht? Die Kulturpolitik hat im Jahr 2008, 2009, wo ja als Teil der Reaktion auf die Krise die Gelder geflossen sind, nicht? Waren die ja nicht so richtig mit dabei. Und ob sie dann in 2011 dabei sein können, das ist eine offene Frage. Nicht? Und mich interessiert immer, warum Kultur, warum auch der gemeinnützige Sektor in den wesentlichen Debatten oft nicht mitgedacht wird. Warum gibt es diese schwache Positionierung in der Politik? Und das meine ich jetzt sowohl für USA als auch für die Bundesrepublik. Es gibt also in den Ländern, in denen ich oft gelehrt und geforscht habe, also Großbritannien ist so ein bisschen die Ausnahme, wir hatten uns eben unterhalten über die doch wesentlich herausgehobene Stellung der ganzen Creative Industries in Großbritannien und auch die Berücksichtigung im englischen Stimulus Package, nicht? Obwohl der dritte Sektor, die gemeinnützigen Einrichtungen, die kriegen gerade mal, ich glaube es sind 100 Millionen und sowas Pfund, nicht? Und das ist ja, wie man an der Deutschen Bank sagte, das sind Peanuts, ne? Im Vergleich zu dem, was sonst ausgegeben wird. Aber man hat es ja zumindest mal. Man hat 100 Millionen. Und in USA, wissen Sie, wie viel direkt für den gemeinnützigen Bereich bei Obama in seinem Paket drin sind? Das sind 50 Millionen Dollar. Und auch für die, das ist jetzt für die Kultur, glaube ich, ne? Die Americans for the Arts haben es geschafft, da waren die ganz stolz drauf, dass sie zumindest erwähnt werden mit 50 Millionen. Nun gut, aber woher kommt das, nicht, dass Kulturpolitik dann oft vergessen wird? Und ich würde das jetzt, und damit komme ich zum Ende, als wahrscheinliche Entwicklung sehen. Es wird im Kulturbereich so ein innovatives sich durchwursteln über einige Jahre hinweg geben. Das ist in vieler Hinsicht nicht neu, aber ich sehe keine Entwürfe, die an den Grundeinstellungen etwas als ändern werden. Wir haben bestenfalls Konsolidierung und vielleicht ein relatives Schrumpfen zu erwarten, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Es kann zu Fusionen, zu Rationalisierung kommen und vielleicht auch zu neuen Organisationsmodellen. Und hier muss ich an ein Gespräch denken, was ich vor einigen Monaten mit der Frau Commissioner for the Arts in Kalifornien hatte. Und die sagte etwas, was mich erstaunte. Sie sagte, wir haben in den letzten 20, 25 Jahren in Kalifornien so eine Art institutionelle Kulturlandschaft aufgebaut, also an Kulturinstitutionen. Aber jetzt haben wir eigentlich nicht mehr die Mittel, die alle zu alimentieren. Und wir müssen mal sehen, wie die selber zurechtkommen. Und es ist sehr interessant, nicht? Also die Denkweise, wir haben hier was in Gang gesetzt und das soll aber nicht für ewig sein. Wir wollen mehr Kultur, wir wollen mehr Kulturproduktion. Aber das muss ja nicht unbedingt auch mit öffentlichen Mitteln geschehen. Das war im Grunde, was sie sagte. Und ich glaube, da können wir viel an Innovation erwarten. Und Innovationen entstehen ja oft aus Notsituationen. Innovationen entstehen auch oft da, wo man wo sich neue Wege öffnen, wenn wir Veränderungen haben. Nicht Innovation entsteht selten im Zentrum von irgendwas, sondern immer eher an den Rändern von Systemen. Und deswegen bin ich eigentlich gar nicht so optimistisch, pessimistisch, wollte ich sagen. Gar nicht so pessimistisch, wenn es um die nächsten Jahre geht. Aber für die Kulturpolitik wird sich sicherlich nicht das ändern, was ich hier als Fragen aufgeworfen habe. Nicht Kulturpolitik wird in 5 Jahren wahrscheinlich nicht wesentlich zentraler oder marginaler sein, als es heute ist. Wird etwa so sein. Die meisten Organisationen im dritten Sektor, Kulturorganisationen, werden nicht wesentlich schlechter, da man irgendwie versucht, man sich darauf einzustellen. Aber für die Kulturpolitik haben wir eine Aufgabe, und das ist auch etwas, was ich an Sie wenden will, richten will, was wir diskutieren sollen. Wenn wir denn viele Innovationen erwarten, und Innovationen meine ich jetzt nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern gerade auch im organisatorischen Bereich, in der Finanzierung, in der Erschließung neuer Nachfragen. Wie können wir diese sammeln? Wie können wir vermeiden, dass die vielen Innovationen nicht einfach verloren gehen und verpuffen? Also was für eine Art Kulturpolitik brauchen wir für eine Kulturökonomie, für einen dritten Sektor, der in der Zukunft viel mehr auf sich selber gestellt sein wird, als es in der Vergangenheit war, wenn es um die Finanzierung geht? Ich glaube, das ist die Grundfrage, mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Ich glaube, damit bin ich zum Schluss gekommen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, das war nun viel länger, als ich dachte, aber man kommt dann so ins Reden.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Blick, der insofern faszinierend war, weil er ein Stück weg auch quasi aus einer interkontinentalen Perspektive war, wo Sie Radikalisierungen gerade aus den Vereinigten Staaten hier eingebracht haben. Sie haben für mich relativ positiv begonnen, und wir haben in der Runde ja über die Bedeutung von Kultur- und Kreativwirtschaft ja schon einmal gesprochen, aber das klang irgendwie so positiv, wenn dieser Sektor begreifen würde, dass er eine insgesamt dynamische Dimension hat, über seine unmittelbare Bezüge hinaus, weil es dann ist sogar große Chancen da, wenn er das vor allem auch seinen Politikern und wirtschaftlichen Partnern überzeugend vermitteln kann. Sie haben in der Folge dann mir noch einmal deutlich gemacht, dass sehr viele dieser Problemstellungen quasi ohnehin schon im Schwange gewesen ist, dass wir nicht über was grundsätzlich anderes reden, aber möglicherweise über eine gewisse Radikalisierung dessen, was ohnehin angestanden ist und was an Themenstellungen auch uns schon die letzten Jahre begleitet hat. Sie haben mich dort vor allem Fragen gemacht, was jetzt dieses genuin Kulturpolitische ist dabei, wo denn nun diese Aufgabe ist, wenn wir erwiesenermaßen von einem weiteren Rückgang von Staatlichkeit, auch von staatlichen Investitionen, Förderung ausgehen müssen. Sie haben uns jetzt Hoffnung zum Schluss gemacht, diese Kulturpolitik solle sich besonders um Innovationen bemühen, diese zusammenzuführen dabei. Da ist mir dieses Bild von einer Kulturpolitik der Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht wirklich ganz konkret geworden, angesichts dessen, was sich insgesamt, wo Sie ja selber auch sagen, dieser Sektor wird zunehmend auf sich allein gestellt sein, wird sich neue Lösungen einfallen müssen, Partnerschaften, Fusionen, was immer auch machen müssen. Ich würde gerne zwei Ausgangsfragen stellen. Die eine hängt damit zusammen, stimmt ihr im Wesentlichen mit der Analyse überein? Oder gibt es auch andere Szenarien dazu? Gibt es Zusätze, vor allem auch aus nationaler oder auch lokaler Sicht dabei? Und die zweite Frage, die mir in unserem Kontext besonders eingeschossen ist, was heißt das in Bezug auf die Forschungsszene? Beforschen wir das Richtige was bewirken wir mit unseren Forschungen, können wir da einen Einfluss in die eine oder andere Richtung nehmen, sind wir vielleicht auch selber schuld, dass das eher so eine marginale Dimension hat, nicht nur im engeren Kulturbereich, sondern im zivilgesellschaftlichen Bereich ganz insgesamt. Diese Frage streiche ich einfach nur so aus, in der Hoffnung, damit ein Gespräch beginnen zu können. Bis denn die Botschaft bei Ihnen ankommt.
Vielleicht während unsere Kollegen und Freunde überlegen, will ich das vielleicht noch konkretisieren. Ja. Ich hatte zu Anfang gesagt, wie wir über die Krise nachdenken, da kommt ganz darauf an, welche Vorstellung wir von Kultur haben. Und wenn wir das eine Modell nehmen, und ich finde das Modell am spannendsten, sagen, dass die Kultur und auch die Cultural Economy so einen ganz interessanten Wechselwirkung zu anderen Bereichen der Wirtschaft steht, dann müssten wir überlegen, welche Kulturpolitik brauchen wir, um Innovationen, die im kulturellen Bereich stattfinden, mit anderen Wirtschaftszweigen zu verbinden und umgekehrt. In Los Angeles ist das immer wieder das Thema, wie wir die lokale Kunstszene, die wirklich sehr quirlig ist und sehr, sehr spannend und auch sehr heterogen von der Bevölkerung, nicht? Also von den Latinos bis zu den Filipinos und so weiter, die lokale Kunstszene mit der Industrie, mit Hollywood zu verbinden ist. Und eine Kulturpolitik für LA zu schaffen, die das hinkriegt, ne? Auch die Einbettung dieser globalisierten Kulturindustrie Film schafft, dass da eine Symbiose mit der lokalen Kulturszene, die zurzeit gar nicht so besteht, ne? Das wäre so eine Herausforderung. In Berlin, um das konkret zu machen, wäre die Herausforderung, ja, in Berlin ist viel an Kreativität, nicht? Und wer in Deutschland kreativ sein will, der muss irgendwann mal in Berlin gewohnt haben. Aber das wirkt ja gar nicht in die Wirtschaft rein. Überhaupt, nicht? Es gibt eine Kulturförderung in Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von jemand, vielleicht sage ich das falsch, aber das ist ein Eindruck von Neuankömmlingen, die sehr isolationistisch, die so einen Isolationseffekt hat. Der Kultur von der Wirtschaft überhaupt. Und darüber zu denken, wie können die ganzen innovativen Effekte der Berliner Kulturszene in die Berliner Wirtschaft überschwappen. Das wäre Kulturpolitik für mich in Zeiten der Krise.
Gut, ich habe erst die Wort mit dir. Ja, also ich würde jetzt ganz normal, aber ich wollte sagen, mit der Basis zu beginnen. Und da vielleicht gleich das erste, was Sie am Anfang gefragt haben, die Verbindung Krise und Kultur. Und dass man die Frage umkehrt, dass es nicht mehr so ist, wenn man die beiden Themen verbindet, kann ich sehen.
Na, für mich der wesentliche Punkt, wenn man diese beiden Themen verbindet, würde ich lieber zunächst einmal gerne, und ich finde es sehr, sehr wichtig, was das Schlimme eigentlich an der Krise insgesamt ist. Ja? Und erst in der Folge dann zur Kultur kommen und das dann als eine positive Option sehen und entwickeln wollen. Was ich meine, also um das konkret aus meiner Sicht zu beantworten, das Schlimme für mich an der Krise ist, dass jetzt schon fast unkontrollierbar viele ihren Job verlieren, aus der Gesellschaft rauskommen, in eine wirklich sozial schwierige Situation kommen. Ja? Und für mich ein Kernpunkt der Krise ist eben, dass ein Wirtschaftssystem und eine Wirtschaftstheorie, Neoklassik, die gesagt hat, sie würde alles über den Markt lösen und die Märkte dann sie wechselseitig die Probleme erklären und dann auch lösen, das Grundproblem nicht gelöst hat. Es gibt einen Arbeitsmarkt, der ist groß und riesengroß und dem immer gesagt, sie werden all diese Probleme lösen. Das löst sich so nicht, offenkundig. Und das Schlimme an der Krise auch im Politischen oder an diesen Gruppen ist, dass das eine unglaubliche und nicht abschätzbare politische Sprengkraft hat. Wir alle wissen, was das in den 30er Jahren für Katastrophen und das, was dann passieren kann, wenn man dagegen keine Rezepte hat, alles bisherige in der Dimension, in der Dramatik und auch in der Abschaulichkeit, dass man sagen, gerade auch in Linz, überschreitet. Und deshalb ist, dass man die Krise und das Schlimme an der Krise richtig zuordnet. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, wer für mich da ist, der schwenkt zum Kulturbereich. Der Kulturbereich ist etwas, was wir alle haben, was im Land ist, wo man keine Rohstoffe und die Wiesen und so. Und der wird jetzt, der Beschäftigung schafft. Und der, was Sie selber gesagt haben, einbindet und integriert. Ja? Und ich frage mich, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ein Schulsystem haben und wenn wir einen Theaterbetrieb haben und das einigermaßen irgendwie funktioniert und wir haben in Wien, Linz genauso 14.000 Kultursitzplätze pro Abend, die einigermaßen voll sind, sonst könnten wir die Betriebe nicht halten. Ja? Warum dieser Betrieb jetzt, da sind Leute beschäftigt und da freuen sich Leute und da denken mit und bekommen Anregungen und werden integriert. Auch wenn sie keinen Job haben, sind sie trotzdem irgendwie in der Gesellschaft. Ja? Und da frage ich mich, warum dieser Kulturbereich wegen der Krise jetzt zurückgeschraubt werden muss. Das Gegenteil müsste passieren. Und für meine Begriffe, gerade die Vereinigten Staaten, auch erste Wirtschaftskrise, große New Deal oder so, da hat man genau das gemacht. Und da hat man unendlich viele beschäftigt. Und die hat man dann am Ende nicht, weil das schlecht funktioniert hätte und weil die nichts getan haben. Im Gegenteil, da ist eine riesige Theaterbewegung entstanden, ist sehr viel politisches Theater. Und aus diesen Gründen hat man das dann wieder zurückgeschraubt. Aber nicht, weil die Leute beschäftigt gewesen wären und weil das nicht finanzierbar gewesen wäre, offenkundig. Auch das wäre, also das wäre für mich die positive Botschaft, wo sich dann die Kultur melden sollte. Und wo ich glaube, also wo ich ein grundsätzliches Skepsis schon gegenüber dem Marktmodell habe, weil es offenkundig in vielen Punkten war. Und ich glaube, und ich habe davor gesagt, zur Betriebswirtschaftslehre, ja, dass wir denken, dass eine Kulturbetriebslehre sich eben von dieser unterscheidet, weil sie ein ganz anderes Denken entwickelt, ganz andere Kriterien hat, ganz anderen Wertehorizont, Diskursfeld oder so. Und wenn uns das gelingt, dass das eine andere Denkoption und am Ende ein anderes gesellschaftliches Verantwortungsdenken und wie immer, und wenn das mehrheitsfähig, nachvollziehbar, das ist dann die Option und die Antwort aus dem Kulturbereich. Und die zweite Frage, was Sie sehr stark gesagt haben, Sie kommen lange Jahre in den Vereinigten Staaten und so, was mir sehr stark aufgefallen ist, Sie haben dann trotz, das ist vielleicht die Ankunft in Berlin und in Europa, für meine Begriffe ungeheuer viel über Subventionierung gesprochen. Und auch über die Not, und das war in der ersten, dass das jetzt vieles zurückgefahren werden muss. Und da muss ich dazu sagen, das sage ich auch als Patriot, dass wir in Österreich, natürlich auch in Deutschland, unendlich viel, und Sie haben das auch gemeint und haben das auch mit dem Herrn Schwarzenegger dann verglichen, wie er das Wenige dann ins Nichts runtergefahren hat. Ja? Aber ich muss Ihnen sagen, wir haben eine sehr ambitionierte und eine sehr großzügige Definition entwickelt, um da Bund und Länder und Gemeinden irgendwie zu vergleichen. Und da ist wirklich, also das, was im Kunstbericht gestanden ist, wenn im Parlament über Kunst, Kulturpolitik diskutiert wird, das sind so in etwa 15% dessen, ja, was der Bund insgesamt in Österreich beispielsweise für Kultur ausgibt. Ja. In Oberösterreich nur Beispiel, nur für das Musikschulwesen wird genauso viel, das haben wir dabei, ausgegeben für alle restlichen Kulturbetriebe. Und trotz all diesem, ja, ist das, ich habe es ja schon gesagt, dann in den letzten Jahren bis auf 0,56% heruntergefahren worden. Und da frage ich mich, wenn das in Amerika im Vergleich ohnehin schon ein Nichts ist, ja, also welchen Sinn hat die Einsparung von diesem Nichts? Wo saniert man damit welches Budget? Das ist ja für meine Begriffe im Grunde, das gilt auch für Berlin, dass Berlin wirtschaftlich schlecht und so im Kulturbereich kürzen, das haben viele vernommen. Ja? Aber das, was man durch die Kürzung im Kulturbudget an Haushalt eingespart hat, oder was man an zusätzlichen Schaden aufgebaut hat, wenn man Theater geschlossen hat, wenn man das gleiche Theater 5 Jahre wieder haben will, dass man neu das Haus positionieren oder so. Oder man hat es verkauft und es gehört jetzt nicht mehr den Stadt. Da kann gar niemand disponieren drüber. Er hat seine Handlungsfähigkeit der Stadt auch im kulturellen Feld dramatisch nach unten gefahren. Ja? Das, was sie netto an Sparsumme bekommen haben, das ist um vieles weniger als die Negativbotschaft, die in vielen Kreisen gehört worden ist, Berlin geht schlechter und wir sind in schwierigen Zeiten. Das Gegenteil hätten wir aus meiner Sicht machen müssen. Und das wäre für meine Begriffe auch die kulturpolitische Herausforderung der nächsten Zeit in der Krise. Oder wie wir uns zur Krise äußern oder so. Genau im Gegenteil, aber vor allem auch in den Quantitäten sehr stark denken. Und das Letzte...
Wollt ihr was dazu oder so? Ich finde, der letzte Punkt schien mir sehr fundamental zu sein. Also Sie würden argumentieren, dass wir eigentlich eine Erhöhung der Kulturetats brauchen, als Reaktion auf die Krise. Ist das, was Sie gesagt haben, zum Schluss, ganz zum Schluss?
Auch, ja. Ja, auch. Aber was ich nur sagen wollte, warum Kulturforschung und wie erfolgreich sind wir? Ja, leider überhaupt nicht, ja. Aber die minimale Botschaft, und wir verkünden die ständig, es hört lieber zu anscheinend, aber zumindest in der Runde können wir es dann noch wiederholen, dass die gesamten Subventionen, ja, jetzt rein nach Quantitäten, ja, da geht es ohnehin um nichts, ja. Und die Forschung oder der kulturpolitische Diskurs müsste das viel mehr transportieren. Also wirtschaftspolitisch oder haushaltspolitisch reden wir da sowieso über einen Unsinn. Ja? Das bringt nichts, wenn man das wenige wegspart. Und gerade wenn man dann die kleinen und die breiten Initiativen, das ist absolut kontraproduktiv. Und das, glaube ich, müssten wir viel mehr transportieren. Und deshalb der Gegenschluss, selbst wenn in Österreich das Kulturbudget verdoppelt werden würde, dann ist ja das Defizit um ein weniges gewachsen. Aber für den Kulturbereich wäre die Welt neu erfunden worden. Und deshalb muss ich sagen, wir können im Grunde verantwortungsvoll, wenn wir den Bereich kennen und die Relationen kennen, wir können dann auch positiv reagieren. Weil in umgekehrten Fall muss ich sagen, ich habe da die Zeitung mehr Geld für Bildung statt für die Banken. Ja? Ich habe einen Bericht, gerade beim ersten Bankenpaket zu den Vereinigten Staaten, also wenn der Bericht richtig recherchiert hat, ja, waren das die Sozialversicherungsbeiträge dieses großen ersten Paketes, ja, für 20 Jahre für alle Amerikaner. Da frage ich mich, wenn das Geld eh irgendwo war oder in der Not verfügbar ist, warum haben wir das dann nicht schon vorher bezahlt an die, die es brauchen und denen sozial wirklich schlecht geht. Aber für den Kulturbereich kann ich in jedem Fall sagen, dass dieses Geld unendlich viel bewirken wird, weil ein halbes Prozent schon sehr viel ausmacht.
Vielleicht eine Brücke dazu zu schlagen. Ich habe aus Ihren Worten ja gehört, dass in diesen aktuellen Kämpfen um diese Mittel Kulturpolitik nur eine sehr bescheidene Rolle gespielt. Also sehr, sehr große Lobbyisten sind da nicht aufgetreten, um dein Argument zu unterstützen. Und das wäre vielleicht dann noch einmal eine Frage, wieso dem so gewesen ist. Aber Sie waren dran und eigentlich ist man die Reihenfolge.
Ja, also jetzt vielleicht mal direkt anknüpfen. Ich meine, wir sind jetzt hier nicht im Kreis von Politikern, sondern von Kulturpolitikforschern im Wesentlichen. Und ich würde sagen halt, also Otto, du hast ja recht, schön wäre es, wenn man es mehr hätte, aber wir sind nicht in der Wünsch-dir-was-Rolle. Und ich wäre auch froh zu sagen, und ich behaupte auch, jetzt als Kulturpolitiker für den geschlossenen Raum, das, was in der Kulturpolitik, jetzt für die Bundesrepublik Deutschland, was da gefördert wird an öffentlichen Mitteln, 8,3 Milliarden Euro, ist durchaus verglichen mit anderen gesellschaftlichen Sektoren. Es ist verteidigenswert, aber es muss nicht unbedingt jetzt auf Teufel komm raus aufgestockt werden. A, ist es A, unrealistisch und B, glaube ich, dass es andere gesellschaftliche Bereiche gibt, die mindestens genauso dringend Erhöhungen bräuchten. Wenn ich mir anschaue, wie die soziale Wirklichkeit in einer Stadt, egal welche ich in der Bundesrepublik nehme, nicht gerade die reichen, dass da Kindereinrichtungen, Jugendclubs etc. geschlossen werden und die Opernhäuser, ich spitze es jetzt zu, Opernhäuser, Tanzbühnen etc. da noch relativ gut gegenüber ausgestattet sind. Also ich glaube, es wäre ein Fehler, jetzt auch kulturpolitisch so zu argumentieren, wir wollen unbedingt mehr. Gut wäre in der Krise, wir würden das konsolidieren. Und wenn ich mir die öffentlichen Kulturhaushalte der Bundesrepublik angucke, Kommune, Land und Bund, kann ich feststellen, dass wir über die letzten 20 Jahre ungefähr eine leichte Steigerung hatten mit einigen Dellen, die es gegeben hat, im Rahmen konjunktureller oder struktureller Zurückgänge. Das heißt keine Entwarnung, aber es heißt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie eine große Dramatik an die Wand malen, dass durch die Krise es so viel schlimmer werden wird. Wir haben schon, und da würde ich Ihnen ja recht geben, die bisherigen Entwicklungen sind schon so, dass es für eine Reihe von Kommunen relativ problematisch ist, für die Kommunen, nicht für die Landes- und die Bundesebene. Der Bund hat, seit wir ein Bundesstaatsministerium haben, hat er ständig aufgestockt. Die Mittel sind immer erhöht worden auf Bundesebene. Der Kommunen sind teilweise zurückgegangen. Und es gibt eine Reihe von Kommunen, die haben echte Probleme, unter anderem, die sie dann versuchen, auf die Kultur abzuwälzen. Also von den 300 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind 170 Gemeinden, die eine vorläufige Haushaltsführung haben. Das klingt ein bisschen technisch, das heißt, die haben keinen ausgeglichenen Haushalt, der muss genehmigt werden vom Innenministerium respektive den Regierungspräsidien. Da kommt man dann in Situationen, wo die dann sagen, und das ist jetzt eine Frage von Kulturpolitik, innovative Lösungen, es gibt Pflichtaufgaben, es gibt freiwillige, angeblich freiwillige Aufgaben, dann müsst ihr bei der Kultur sparen. Da gibt es aber auch eine Einigkeit, sowohl von Innenministerium wie von den Kulturabteilungen, die sagen, das ist vollkommen verkehrte Interpretation, da an der Kultur zuerst zu sparen. Da würde ich sagen, es ist eine Aufgabe von Kulturpolitik. Welche Lösungswege gibt es dann im Umgehen mit solchen Druck von kommunalen Aufsichtsbehörden mit den nicht Auswirkungen der Finanzkrise, sondern mit den Auswirkungen der konjunkturellen Krisen respektive der Umbrüche der Gemeindefinanzierung umzugehen. Das würde, da würde ich Ihnen recht geben, in den nächsten Jahren für die Bundesrepublik Deutschland, kann ich ja sagen, wird es durch die aktuellen Steuerentwicklungen und für die Planungen, die die neue Regierung gemacht hat, wird das für die Gemeinden, wenn das so kommen sollte, dramatische Folgen haben, was dann wieder Auswirkungen hat auf die Kultur, die wir dann aber nicht einfach abfangen können, sagen, wir Kulturleute wollen wir, dann müssen wir auf die Stadt sehen, was entwickelt sich in der Stadt, damit wir eben nicht diese Auseinandersetzungen haben, Kindereinrichtungen versus eben den großen Kultureinrichtungen. Das war sozusagen zu dieser Frage, kulturpolitisch, wo stehen wir, wo werden wir zukünftig stehen. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hatten, Kultur in Deutschland mit einer Reihe, die haben 500 Vorschläge entwickelt für die unterschiedlichen Felder der Kulturpolitik, wo man sagen kann, das, was sie fordern an innovativen Lösungen von Kulturpolitik, da ist jede Menge drin, da muss man sich dran setzen, das umzusetzen. Halt. Das war dann zu diesen, da liegt ein ganzes Set vor von Aufgaben, da kann man sich in jedem Einzelnen streiten, was es bringt, aber auf jeden Fall hat die Kulturpolitik in dem Sinne schon ein bisschen ihre Hausaufgaben gemacht, jetzt muss es umgesetzt werden und dann die Debatte geführt werden darüber. Ansonsten ist mir in Ihrem Vortrag nochmal aufgegangen, doch die großen Unterschiede, weil Sie haben doch sehr stark aus Ihrem amerikanischen Erfahrungshintergrund argumentiert, auch wenn Sie auf den gemeinnützigen Sektor abgehoben haben. Meines Wissens, bis auf einige wenige Museen, haben wir zum Beispiel jetzt auch im gemeinnützigen Sektor, im Kulturbereich, anders als bei Bildungsbereich, wenige Einrichtungen, Kultureinrichtungen, die dann zum Beispiel als Stiftungen, reale Stiftungsmodelle getragen werden, wo dann zum Beispiel die Auswirkungen der Krise sich dann auch so niederschlagen, wie bei Yale, bei Harvard oder eben bei Hertie School of Governance vielleicht sich niederschlagen wird. Ja gut, sag mal. Aber das wird im Kulturbereich sind wir ganz wenige Institutionen, wo im Theaterbereich keine, einige Museen und die anderen Stiftungen, die wir haben, sind eigentlich uneigentliche Stiftungen mit dem festen Stiftungskapital, außer den Förderstiftungen. Und mir ist nochmal diese drei Sektoren, die wir haben, und die sind ja relativ eng zusammen, den staatlichen Sektor mit den 8,3 Milliarden Euro, die jährlich da reingehen. Wir haben den ganzen Bereich der Kulturwirtschaft, Kreativwirtschaft relativ intensiv in den letzten Jahren diskutiert, auch in der Verzahnung mit dem öffentlichen Sektor und dem frei gemeinnützigen Sektor mit der Unzahl auch von Einrichtungen, die eben aus der Zivilgesellschaft getragen werden, mit aber auch einem erheblichen Maß an staatlichem Zuschuss, wobei der Finanzierungsmix, was Sie als Einkommensstruktur haben, da nochmal eine ganz andere ist als eben bei den öffentlichen Einrichtungen. Auch da gibt es keine Levels. Also ich kann sagen, dass zum Beispiel ein Archiv hat eine Eigenfinanzierungsquote von 3%, eine Stadtbibliothek von 8%, die Theater in diesem Jahr von 22%. Und dann ist es wieder das, die Stadt, das Staatstheater. Und das muss man dann auch wieder ganz für die verschiedenen Sparten durchgehen. Da gibt es keine allgemeinen Lösungen, sozusagen nach diesem, eine der Fragestellungen, die Sie zum Schluss auf Ihrem Tableau hatten. Also ich glaube, dass die Wirklichkeit in der für die Bundesrepublik Deutschland, soweit es für Österreich auch ein bisschen beurteilen kann, ist doch eine radikal andere als zu den USA, wo Sie einen Teil Ihrer Schlussfolgerung rausgezogen haben. Das wäre jetzt nochmal eine These jetzt für die Debatte auch. Also dass ich viele Sachen nicht rüberziehen kann, weil sie aus einer spezifischen Form der Kulturfinanzierung, der kulturinstitutionellen Finanzierung aus den USA oder aus angloamerikanischen Ländern kommen. Und der Kultur, ich will jetzt nicht so lange, aber zum Beispiel ist in dem Konjunkturprogramm, in der Unterscheidung zwischen investivem Haushalt und Verwaltungshaushalt, war es schon so, dass wir es geschafft haben, jetzt kann man wir sagen, die Verbände gemeinsam mit der Politik einen Teil der Konjunkturmittel auch in die investiven Ausgaben von Kultureinrichtungen reinzubringen. Also Kulturpaket 2 ist offen für Kulturinvestitionen und eine ganze Reihe, je innovativ die Städte respektive anderen Rechtsträger waren, ist eine Reihe von Mitteln auch da reingeflossen, nicht zu vergleichen mit Straßenbau. Aber es ist da und es ist auch offen dafür.
Hm. Kann ich ganz kurz, die Mittel sind ja relativ gering. Was in Deutschland auch seit Jahren diskutiert wird, darauf bin ich ja eingegangen, ist das, was mit dem Geschäftsmodell der gemeinnützigen kulturellen Einrichtung betrifft. Das wird ja diskutiert und darauf hatte ich ja hingewiesen. Und die Diskussion wird sich verstärkt fortsetzen. Wenn jetzt ein Archiv, Sie haben es gesagt, 3% Eigeneinnahmen hat oder ein Theater 22, nicht, dann ist die Frage, kann man das hochschrauben? Weil man nicht mehr davon ausgehen kann, dass die öffentlichen Mittel in der Weise bereitgestellt werden. Und das meine ich. Aber die Diskussion, die wird viel vehementer in den USA diskutiert, wird da auch schon viel länger diskutiert. Und da geht es gar nicht mehr darum, wie können wir mit dem geringeren staatlichen Anteil umgehen, sondern es geht nur darum, es geht immer mehr darum, wann nähern wir uns eigentlich in unserem Geschäftsgebaren gewinnorientierten, marktorientierten Einrichtungen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Tendenz, die sich jetzt verstärkt nochmal zeigen wird. Ja, also und manche Organisationen können das einfacher, sie können sich einfacher am Markt ausrichten, während andere Organisationen aufgrund der Nachfragebedingungen, unter denen sie arbeiten müssen, da einen viel schwierigeren Stand hat. Man kann ein Archiv wahrscheinlich nicht am Markt bestehen lassen, aber vielleicht Theater schon eher oder eine bestimmte Art von Theater. Und dann gibt es Diversifizierungsprozesse unter den Anbietern. Da gibt es eine Dynamik, die dann wieder Innovationsleistungen hervorbringt. Und darauf bin ich dann zum Schluss nochmal eingegangen.
Ja, ganz gut, aber das ist eine Debatte, da sind wir auch, glaube ich, nicht auseinander. Das ist eine Debatte, die wir ungefähr seit 20 Jahren in der Kulturpolitik führen. Es fing an mit der Kulturverwaltungsreform, New Public Management, da haben Sie darauf hingewiesen. Ja, ja. Wir haben es mit dem bürgerschaftlichen Engagement-Diskussionen gehabt. Wir haben es in der Frage aktivierender Staat gehabt. Wir haben es in der Diskussion jetzt von Governance gehabt. Das heißt, wir ziehen immer die gleichen Fragen durch. Das ist ja auch vernünftig. Und müssen sie aber jeweils unterschiedlich für die einzelnen Einrichtungen in den jeweiligen Sektoren beurteilen. Ich kann sagen, für ein Stadttheater in 22% Finanzierung gut, für ein Privattheater, die vielleicht 5-10% öffentliche Mittel bekommen, die müssen 80% über den Markt erwirtschaften. Das gibt es ja bei uns auch. Und ein freies Theater hat einen Finanzierungsmix von, wenn es gut ist, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Einnahmen, ein Drittel öffentliche Mittel, ein Drittel, die sie dann eben aus dem eigenen sozusagen Budget von ehrenamtlicher Arbeit reinholen. Aber das ist ja eine Frage, da diskutieren wir seit 20 Jahren, sind da auch auf guten Wegen. Da weiß ich, was sich da kulturpolitisch an neuen Entwicklungen gibt. Und die geht auch eigentlich zurück noch viel länger in die Geschichte.
Ja, da sind wir ja beieinander. Das hatte ich ja gesagt. Das ist einige der Diskussionen, die gehen schon ganz lange.
Also das ist eine bundesrepublikanische Diskussion, das war mal eine. Da ist die bundesrepublikanische Diskussion, weil die Struktur anders ist. Liegt die auf einer anderen, für die Fragestellung dann schon anders, muss man dann konkreter mit einzelnen unterschiedlichen Einrichtungen wenden. Keine allgemeine Lösung, weil wir
selbst. Otto, du wolltest noch mal kurz hören. Bitte mit dem Mikrofon.
Ich wollte nur zum Gewinnprinzip, weil ich da, und je nachdem, wie man das
oder sieht. Oder bitte kurz, Professor ja. Anheil ist nur bis 12:30 da,
ah, ja.
Ich will noch ein bisschen auch andere
ja.
Fragen.
Ja. Ja. Nein, tun Sie jetzt, für mich, ja. Für mich ist das ein Teil der Krise, der Krisenursachen, ja. Das Vorherrschen des ökonomischen Prinzips und wenn ich jetzt wieder die Zeitung nehme, Bildung und Dienst. Wenn man ins Bildungssystem meint, ja, das Gewinnprinzip einzuführen zu müssen, natürlich ist es ein völlig anderer Denkansatz. Natürlich wird da alles auf das Minimum reduziert. Natürlich wäre es da am besten, wenn man nur berufsbezogen, was der unmittelbar an der Schreibmaschine am Computer braucht und den Rest braucht er gar nicht lernen. Und eine Bildungsphilosophie, die was ist Bildung für alle und Bildung fürs Leben und eine Humanistische, das denkt ganz anders. Ja? Und das kann in allen, die Esskultur. Ich meine, ich kann natürlich alles auf Hofer Kalorienpaletten dann reduzieren und es gibt gar nichts. Und der gelebte Esskultur, die zwischen 25 Wein, 100 Weinsorten und 25 Senfsorten unterscheidet und dieses Lebenskultur definiert, ja, da wird das alles sehr, sehr aufwendig. Sehr, sehr. Und wenn ich dann umgekehrt sage, die Krise ist, dass zu wenig eingebunden sind, zu wenig beschäftigt sind, ja, dann muss ich wirklich die Wirtschaft, ja, sie gibt vor, mit Knappheitsrelationen umzugehen. Ja. Sie soll ihren Bereich lösen, aber sie soll alle anderen Bereiche, politisch und gesellschaftlich, geschichtlich sich entfalten lassen. Und faktisch, und das ist genau, wie man meint, schön wäre es, wenn man den Kulturbereich dem Gewinnprinzip, und es wird so nicht funktionieren. Das heißt faktisch Abschaffung vieles, was jetzt möglich ist, heißt die Einführung des Gewinnprinzips.
Okay. Aber ich habe nicht den Markt gepredigt, nicht? Das müssen Sie mir aber... Ich habe nicht den Markt gepredigt.
Ich würde gerne einen, einfach damit es dann heute Nachmittag diskutiert wird, schnell einen Punkt noch einbringen. Diese Wechselwirkung, die Sie angesprochen haben, also vom Politikfeld Kultur zum Politikfeld Wirtschaft, also wo irgendein Innovationspotenzial hin und her gehen könnten, finde ich eine interessante Frage. Und ich, da wäre ich dann bei Bernd Wagner, stelle jetzt fest, wenn ich das von unserer Hochschule her denke, also da gibt es einen Masterstudiengang, der macht nichts anderes. Also da sitzen Ökonomen und Künstler irgendwie gemeinsam und diskutieren über ästhetische Strategien und so weiter, und das funktioniert durchaus gut. Dann gibt es bei uns an der Hochschule aber auch Leute, die studieren Altfagott. Das sind so Leute, die sitzen dann so in einem Zimmer und üben den ganzen Tag. Und die haben eigentlich, die sind alle irgendwo im Kulturbereich, aber haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Also da wäre diese Heterogenität, denke ich mal, dass wenn wir Kultur sagen oder Kulturpolitik, die man irgendwie näher betrachten müsste. Und dasselbe ist auch, wenn ich, also ich habe es geschafft, jetzt bei diesen Stimuluspaketen in der Schweiz so eine Idee irgendwo zu platzieren. Also bitte nicht wieder 700 Millionen in den Straßenbau, damit das BIP irgendwie dann um ein halbes Prozent irgendwie nach oben geht, sondern probiert es doch mal über Kreativwirtschaft. Die Schwierigkeit war dann wieder, dann spricht man mit einem Minister oder einer Ministerin und die sagt, ja, wer ist das denn? Und dann sage ich wieder, ja, das sind so die vielen Kleinen, also die du normalerweise vernachlässigst. Also wenn du auf die Wirtschaft schaust, auch da wäre wieder der Fokus, es geht sehr heterogen, kleinteilig zu in dem Bereich, das macht es irgendwie schwierig dann, also hier ein Politikfeld zu definieren. Da denke ich, müsste man weiterdenken. Also unter Umständen sind da Unterschiede zu USA. Ich weiche ab, ich möchte einfach, dass wir es heute Nachmittag nochmal aufnehmen. Ja,
okay. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Sie haben letzte Chancen, mit Professor Anheier ins Gespräch zu kommen.
Ich finde die Diskussion ganz spannend. Ich glaube, ein Politikfeld, wo sich im deutschen Kontext in den nächsten Jahren viel ereignen wird, ist der Bereich Bildung. Sie haben es auch nochmal erwähnt. Kulturpolitik, Bildungspolitik. Da sehe ich ganz spannende Fragen. Das Aufkommen der Privatschulen in Deutschland nicht. Wir haben einen Gründungsboom bei den privaten Universitäten. Wir haben die staatlichen Universitäten, die sich jetzt doch bewegen, die sich neu aufstellen. Da wird sich viel tun, nicht? Und jetzt die Verbindung von Kulturpolitik zu dem sich verändernden Bildungsbereich in Deutschland, das finde ich spannend. Also ich hätte eine Frage. Die Dame.
Von Gesellschaft hinschielt, dann ist die Diskussion noch einmal anders zu reflektieren. Und zwar, ich glaube ja sehr wohl, dass dieser Einfluss, Sie haben es ja gesagt, sozusagen Wirtschaft und Kultureinfluss, ich glaube, der ist relativ gering, nachdem es relativ stark differenzierte Gesellschaftssysteme gibt. Und die Logiken, sozusagen, die dahinter liegen, sind ja völlig andere. Also Wirtschaftssysteme sind im Sinne von Global Governance einfach explodiert. Und wir sehen ja, wir haben noch gar nicht Instrumente gefunden, um damit umzugehen, aus der Krise jetzt herauszukommen. Also das sagen auch ernsthafte Wirtschaftswissenschaftler, wir müssen mehr oder weniger die Wirtschaftswissenschaft neu definieren, neu schreiben. Das ist die eine Seite. Also sozusagen globale Steuerungsstrukturen auf der Wirtschaftsebene. In der Kulturpolitik, denke ich, ist es viel, viel stärker territorialisiert. Also wir haben es gehört, also Sie sagen Kommunen, Länder, Bund und so weiter. Und natürlich ist dieser Einfluss ein völlig anderer. Also ich glaube, wie Sie gesagt haben, in Berlin, dass das nicht funktioniert, das überrascht mich überhaupt nicht. Und mich überrascht auch überhaupt nicht, dass sozusagen Organisationen aus der Vergangenheit nicht gelernt haben. Weil es natürlich sozusagen relativ schwer mit Informationen aufnehmbar ist. Also das ist ein Ding, das mich sehr, sehr beschäftigt. Ich denke mal, wie soll das überhaupt funktionieren, dass Wirtschaft in einen Kulturbereich hineinspielt, wenn so unterschiedliche Steuerungslogiken dahinter liegen? Ich habe die Lösung nicht, also ich habe keine Ahnung.
Es geschieht doch in gewisser Hinsicht auch auf in der lokalen
Ebene. Ich habe mich deutlich ausgedrückt. Ich glaube, die Intention in der Wirtschaft ist wesentlich globaler wie in der Kultur.
Politisch so. Aber es ist ja auch so, dass die Kultur sich auch globalisiert hat und auch die Kulturindustrie hat sich globalisiert im letzten Jahr. Jetzt kommen wir zu, was man mit Kultur meint. Also ich denke, dass die Filmindustrie, die Musikindustrie, viele Industrien sind global wunderbar aufgestellt. Die Medienlandschaft, die Buchproduktion, vieles ist globalisiert. Von den Produktionsstrukturen her, von den Organisationen und so weiter. Natürlich gibt es eine lokale Kulturpolitik, es gibt auch eine lokale Wirtschaftspolitik. Nicht? Aber dass beide Systeme von der Globalisierung erfasst sind, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Und wir müssen, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Wunsch, der hinter meinem Vortrag gestanden hat, gerade gegen Ende. Klar, es gibt diese Logiken, es gibt diese Systeme, es gibt die Abgrenzung, aber da bietet die Krise doch auch eine Chance zu sehen, können wir jetzt da irgendwas machen? Auf der lokalen Ebene genauso wie auf der transnationalen Ebene.
Da wäre meine wahrscheinlich abschließende Frage, gibt da einen spezifischen Auftrag dieser untergebenste Fälle, die sich gerade im Bereich der Forschung, der begleitenden Forschung, angewandte Forschung, die freie tut sowieso das, was sie tut, aber im Bereich der angewandten Forschung, wo gibt es da besonders blinde Flecken?
Da gibt es bestimmt hier, die das besser beantworten können als ich. Spontan fällt mir die Schnittstelle von Technologie und Kultur. Ja, wir haben so viele Entwicklungen. Man muss ja nur das Internet und die neuen Medien und wie das besser mit Kultur vernetzt werden kann. Auch über die Ausbildung. Nicht? Also wir haben Ausbildungs... Informatiker, die Techies, wie man die nennt, nicht? Die sind ja hochkreativ. Und wo werden die denn, diese Leute, wo kommen die zusammen systematisch mit Kulturschaffenden im engeren traditionellen Sinne. So Sachen finde ich. Ich weiß nicht, ob das gemacht wird. Das fällt mir nur direkt ein. Und abschließend vielleicht, wie man Talente besser nutzen kann. Gerade jüngere Leute, nicht? Die sind kreativ und das kann sich in ganz unterschiedliche Entwicklungen oder in unterschiedlichen Bahnen entwickeln. Und wie man dort Kultur schnell und früh reinkriegt, damit neue Kombinationen gedacht werden. Also das ist das nicht spontan. Ich fände den Ausbildungsplan, den Sie in Zürich haben, der ist hervorragend. Sie bringen ja auch zum Teil so die, wenn ich das richtig verstehe, die Techniker, die Ingenieure mit eher so Kulturschaffen zusammen mit dem Grund.
Da ist sozusagen, dass es auch Kulturpolitik zu tun hat, in welche Experimente suchen können, also wo man scheitern können, dass
Entscheidung von kulturpolitischen Mitteln, wie viel geht in die Jugend und wie viel geht in die ältere Generation. Das wäre auch eine interessante Frage, die von dem Chef.
Das muss leider ja. Thank you.
wäre, dass wir durchaus auch aus unterschiedlicher Sicht jetzt nochmal beziehen auf die Erfahrungen, was in der politischen Forschung gelaufen sein könnte, wenn das linke Sicht auch nochmal erfolgt hätte, darf ich da dazu sagen, weil das ist ja eine wunderbare Gelegenheit, auch da zu haben, und was macht ihr da jetzt konkret in diesem kulturpolitischen Forschungszusammenhang? Peter Beckerle hat vorher schon gesagt, dass er bereit wäre, da einen kleinen Start zu machen. Vielleicht wäre das eine wunderbare Einstiegsmöglichkeit. Ich kann jetzt Thank you.
hineinwachsen in eine Tradition und dass ich jetzt zuerst bin ich Kulturpolitiker und nachher darf ich dann Wirtschaftspolitiker sein. Also dass ich da nicht ein Wort muss, sondern da kann man sich auch auf Dinge beziehen, da kann man sich bewusst gegen gewisse Dinge entscheiden. Also das einzubringen ist schon mal eine wichtige Komponente. Dann selber Beiträge zu leisten und immer halt etwas bewirken sollen. Auch die Frage, wie schafft man das so zu formulieren, zu verfassen, dass die Leute etwas anfangen können. Heraushören, das ist jetzt auch eine Einladung an solch ein Netzwerk, wenn es quasi nutzbringendes Know-how gibt, darauf zurückgreifen zu können.
Die Frage, wo ist das Interface?
Ja.
Wenn, also natürlich weiß ich, kann immer bei Bernd anrufen oder bei Otto oder bei einem deutschen Minister, der jetzt mit appellieren, aber vielleicht könnte man klären. Und reicht das?
Ja.
Oder gibt es eine andere Ebene? Und das wäre jetzt für mich so gut zu wissen, wenn er das schafft.
Magst du noch irgendwas darüber hinaus erzählen zur Situation in der Schweiz? Gibt es irgendwelche signifikante Entwicklungen, Trends über dieses Modellprojekt, das ich dabei hinausgehe? Was jetzt
ich kann gerne noch mal kurz, wenn es jetzt das Getier auf der Saison gesagt wurde, dann wird es so sein, dass 2011 etwa einschneidende Maßnahmen erwartet sind, also in den öffentlichen Haushalten. Wenn man zur Zeit merkt man, dass man kann auch gar nicht so schnell reagieren.
Förderpolitisch würde es so sein, dass ich da wahrscheinlich diese Zuwächse
sechs Jahren gab, dass die eher auch im Rahmen der globalen Minderausgaben werden die runtergefahren werden. Herr Neumann bleibt der alte und neue Kulturstaatsminister, das heißt, das wird relativ gleich bleiben. Und auf Bundesebene wird es noch eine ganz zentrale Frage geben, ist die ganze Urheberrechtliche Digitalisierung, das, was ich bei uns die Debatte Kultur Flatrate, das den Zugang oben gestellt, als ganz ein Stichwort zu nennen, das wird nach der Medienpolitik und der Kulturpolitik, die sich auch der Hand hat, des Kulturstaatsministers für Kultur und Medien, das wird auf Bundesebene, glaube ich, eine der ganz zentralen Debatten der nächsten Jahre sein, inwieweit wir als Kulturpolitik Institut oder als Kulturpolitiker uns damit einbringen können, oder das ist noch offen, weil das sind natürlich sehr viele Spezialfragen, wie geht man mit Urheberrechten, die Harmonisierung auf europäischer Ebene, und wie weit das schon Kulturpolitik sein, die beiden Kreativkonflikte besteht, also Entlohnung, gerechte Entlohnung der Kreativen, die eben was schaffen, und gleichzeitig möglichst Demokratisierung des Zugangs zu den Produkten. Also von Downloads und von irgendwelchen Songs oder Filmen und alle Wege von diesem System. Das ist, glaube ich, jetzt kulturpolitisch eine ganz zentrale Frage, die auch von alle drei hier vertreten Länder betrifft. Ansonsten, glaube ich, ist ordnungspolitisch nicht alles so viel gegeben, was darüber hinausgeht, was wirklich bemerkenswert ist. Interessant finde ich auf der Länderebene, da kann man feststellen, dass der Kulturausschuss der Bundesministerkonferenz der langsam arbeitenden Themen, die es überhaupt gab in der deutschen Politik, dass da ein Generationswechsel stattgefunden hat, steht also geografisch nur als eine kleine Notiz. Es gibt eine neue Ebene. Und da merkt man, dass Länderebene gibt es, wenn man nicht nur auf der KMA, sondern eben auch auf der Ebene von einer ganzen Reihe von Ländern, gibt es eine Bewegung, was dann eigentlich Aufgabe von Landeskulturen ist. Das finde ich im Osten an, besonders Sachsen und Brandenburg, gehen jetzt aber auch NRW und einige andere Länder, da gibt es Bewegungen, die interessant sind für Kulturpolitik und auch für kulturpolitische Forschung. Wir haben also zum zweiten Mal ein Kulturförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen aufgebracht, mit einer Transparenz der Kulturausgaben, die die Bürgernahme auch nicht hatten. Die sind jetzt öffentlich, also die Bürgerkultur der Bericht und Schwerpunktsession. Unser Ziel ist, dass dieser Bericht wirklich auch in anderen Ländern aufgenommen wird. Das, was in Österreich schon in einigen Ländern vorhanden ist, aber noch auf ein bisschen anderen Ebenen. Also noch stärker, die öffentliche Kulturausgaben transparent zu machen, was durchaus nicht alle gerne gesehen haben. Die wollten nicht, das war ein bisschen näher bei den Kulturausgaben, die wollten auch durchaus nicht, dass diese Felder bis auf die Schatten waren. 20.000 Einheiten für 100 Euro ist dahin wieder Förderung nachgewiesen und kann man nachlesen, auch in der großen Form. Und das ist etwas, was für Kulturpolitik der Länder, auch Bundes, da wird man kurz ein paar Haushaltspläne sehen und bestimmt nie überall mit den realen Ausgaben. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, und dann gibt es auf der Landesebene, eng mit der kommunalen Ebene zusammenhängt, die Diskussion, ich halte schon mal kurz darauf hin, dass auch zurück, was Projekt gesagt hat, diese Enquete-Kommission des Bundesrates hat ja Vorschläge erarbeitet und es tut mir leid, diesen Bericht vorgelegt, wo 11 Bundespolitiker und 11 Fachleute gemacht. Und diese 400 oder 500 Vorschläge ziehen das alle Ebenen. Und eine der Kulturpolitiker hat plötzlich die Länder, eine der Kulturpolitiker interessanten Frage ist, wie geht man mit den Fragen von Kulturgesetzen um? Also wir hatten ja das in der Institut eine kleine ein Workshop organisiert mit Ebene des BKM, also Bundesebene, investiert mit Ländern und auch zum Beispiel Städtetag. Was macht man mit so einem Vorschlag Kulturgesetze oder Kulturfördergesetze, was kann man jetzt schon vorgeschlagen? Also virulent die Debatte über ein Gesetz zur kulturellen Bildung. Was kann da überhaupt reinstehen? Was schließt man ein? Was schließt man aus? Das ist, glaube ich, eine der zentralen Fragen, die ich auch mit dem Thema von heute Morgen kann. Wie kann man bestimmte Felder schützen, wenn sie in der Krise, die wahrscheinlich durch die öffentlichen Haushalte zwischen 2-3 Jahren und dann in einer anderen Schärfe ausbreitet, als wir bisher kannten, wie kann man bestimmte Kulturförderungen sichern? Und da gibt es eine starke Strömung, dass wir das Kulturgesetze machen. Führen hat man das Antiquitätsgesetz verabschiedet. Ich halte das für eine Berichte von der absoluten Kokolores, also für Unsinn, weil in dem Gesetz steht nichts drin, außer dass Antiquitäten gut sind. Und dass die Kirchen einen Beitrag zu Menschenbildung und so was, was ich nicht schaffen.
gar nicht drinsteht, weil ich die Selbstpolitik miteinander ein Gesetz ersetzt, das soll ja alles zu tun haben, müssen sich auch darum kümmern, wie das finanziert. Also werden die Länder keine Festlegung machen, wie viel Geld sie dafür geben. Und das, was müssen dann Gesetze, wenn es feststeht, wer finanziert das dann, was gesetzlich festgelegt hat? Also die Kindergärten hatten das jetzt auf der anderen Ebene auch, gibt es dieses Bundesgesetz, das ist, und Kinder, die Kommunen müssen zahlen, das ist von der Verlierer. Deswegen tut der Städtetag auch alles, und sagt, das ist ein Ländergesetz, da muss auch tatsächlich finanziert, damit die Kommune festgelegt wird, eine Kommune mit 20.000 Einwohner muss eine Musikschule, eine junge Kunstschule und zwei Stadtteile gesehen haben. Also wenn das festgelegt würde, ist das Recht auf freie, freiwillige Kulturförderung dann sehr stark gesetzlich geregelt. Das ist, glaube ich, einer der ganz zentralen Punkte, an denen wir im Augenblick dann perspektivisch auch mit der Frage Krise umgehen, diskutieren. Was gibt es ordnungspolitisch für Möglichkeiten, bisherige Förderung abzusichern oder Möglichkeiten zu schaffen, auf neue Formen zu fördern? Das ist immer dieser Gegen zwischen Ordnungs- und Förderpolitik. Da spielt noch ein ganz anderer Bereich rein, als zum Beispiel in Österreich und der Schweiz gibt. Es gibt einen kommunalen Finanzausgleich. Das heißt, die Länder geben einen Teil ihrer Gelder, geben sie an die Verbundmasse rein und die wird dann die Kommunen gegenseitig auch festlegen. In einzelnen Ländern ist das unterschiedlich für Theater, für das Festverfahren, weil das auch für die Bewegung ist. Ist auch eine Möglichkeit für solche Festlegung der Gemeindefinanzierungsgesetze, eine absolut trockene und schwierige Materie, da Festlegungen zu machen, damit eben Gelder nicht in die Kommune fließen, zweckgebunden festgelegt sind. Also das hängt mit den gesetzlichen Grundlagen
an.
Ja, aber das denke ich ist dann eine Ordnungspolitik, die wir eben zwischen Ländern und kommunaler Ebene wichtig. Und bei der Kommune wird es halt in zwei, drei Jahren die Frage der Absicherung der Mittel sein, die jetzt heute, das ist unser Problem, häufig von Regierungspolitikern, die Menschen gehören, die sagen, ich bin nicht ganz klar, dass wir uns die Geld sparen, weil wir dann nicht wirklich aussagen.
Thank you.
den soziokulturellen Zentren bezogen auf die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen, die brauchen. Das sind alles Seiteneinsteiger oder Learning by Doing etc. Und da gibt es auch so die Erfahrung, dass zum Beispiel die Kulturmanagement-Studiengänge, die Kulturwissenschaftsstudiengänge, die Studiengänge für Kulturvermittlung, dass für die der Begriff Soziokultur sowas von weit entfernt ist, dass jemand, der bei einem soziokulturellen Zentrum auch ein Praktikum gemacht hat, geht dann Freudestrahlen an die Hochschule zum Beispiel nach Deutschland für Kulturarbeiter, für die Wissenschaft, für die Kulturarbeiter, mit einmal auf das Wort Soziokultur stößt, was der signifikante Ausdruck auch ist, nicht nur der Schwäche der Hochschule, sondern weil es auch der nicht mehr Öffentlichkeit wirksamen Wahrnehmung der Soziokultur, wenn man das so da versteht. Und das ist dann eine der Folgen des Objektprojekts, dass wir so ein kleines Projekt haben. Wir haben gerade abgeschlossen, empirisch eine Lesung, also dass man so ein Feld dazu macht, welche Einrichtungen gibt es, mit welchen Strukturmerkmalen, dann versucht, qualitativ, innovativ und gerade die Zentren auszuwählen, die in etwa dieser Wahrnehmung entsprechen. Und da haben wir Interviews gemacht, die sich sowohl auf die gegenwärtigen Qualifizierungsniveaus beziehen, wie aber teilweise auch auf Anforderungen, die für die Arbeit von solchen Einrichtungen notwendig sind. Das ist eine Zentrum mit mindestens einem Professionellen bis zu 20 hauptamtlich Beschäftigten mit ganz unterschiedlichen Arbeitsteilen, mit unterschiedlichen Problemen etc. Das ist eigentlich auch so eine Schnittstelle von Kulturpolitik, Forschung, wo es dann auch relevant ist, dass das eigentlich auch unbedingt größer zunächst von den Bibliothekern, was sie betreuen. Also Arbeitsmarkt, Kultur und dann auch ein spezielles Feld. Das ist auch schon mal in der Arbeitskonferenz in diesem Jahr abgeschlossen. Und dann auch wirklich publiziert.
Ganz herzlichen Dank für diese vielen Informationen, wo man glaube ich dann auch weiterführen kann, wenn ich an die Informationsplattform und so denke, wird auch so eine Möglichkeit der Vernetzung des konkreten Tuns beinhaltet. Ja, darf ich Sie auch fragen, und was zur Situation im Dienst ist?
Ja, ich
muss
mich erspannen, weil grundsätzlich jetzt, muss man sagen, das ist sehr erfolgreich und auch aus der hohen Partizipation der ganzen Bevölkerung von der Kulturhauptstadt Jahr zu Ende. Österreich in drei Listen, das hat da auch eine Wahl stattgefunden, die Wochen auf Landesebene und auf kommunaler Ebene, was natürlich auch ausgelöst hat, dass wir in der Diskussion, was einfach ein Weiterführung von Projekten etc. natürlich es hat ein bisschen einen Bruch gegeben hat, weil das auch immer mit einem nicht der Möglichkeit ist, dass es gegeben ist und die Aufmerksamkeit da ist, das jetzt ausreichend zu diskutieren. Also das wird jetzt wahrscheinlich in sehr kurzen Version passieren und das wird jetzt auch in einer sehr kurzen Zeit nur da sein, grundsätzlich bin ich da, kann natürlich die Auswirkungen eines Projekts europäischer Kulturstadt natürlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen diskutiert werden. Stichwort, wir haben heute mit der Welt gesprochen, es ist ja freilich, dass gerade die Investitionen für uns Kulturprojekte bei uns in verschiedensten ökonomischen Bereichen kompliziert hat, Stichwort beispielsweise in touristischen Zeichen, wo ja überall der Städtetourismus zurückgegangen ist, bei uns natürlich auch der Städtetourismus, aber durch die Kulturhauptstadt ja auch kompliziert wird, ist eine einzige österreichische Stadt, die zweistellige Steigerungen haben und da ist ganz klar, schön, dass nachdem in den 80er Jahren diese staatlichen Regeln im Ministerium aber auch quasi in gut, also mit Investitionen in Kultur, die auch grundsätzlich in unseren Dingen kommen. Wichtig ist für die Stadt, denke ich, dass nächste wichtige Meilensteine anstehen. Und zwar, es wird die Stadt gekauft, also das Fabriksareal, das auch an hohen Attraktionen
Gesamtfläche, also da ist der, da ist diese Person bis auf ein Fußballplatz dabei, der zu den Tabakfabrik gehört hat, aber grundsätzlich hat es gerade auch also 40.000 Quadratmeter Fläche, ich glaube, genau, Fläche. Und das ist natürlich jetzt spannend, da ist von der Stadtentwicklung her nicht sehr ideal, das ist nämlich im Bereich Kleinen und Buchner Haus, wo ja sehr starke Orientierung ist an der Donau und somit auch in dieser Reihe von Salzburg-Universität, Lenz-Buchner, Adelig-Bomitter, Buchner Haus, Osthof, dann im Hafen, wo jetzt eben dieses Tabakwerk-Gelände kommen, die ich ganz gern, denn es ist wieder eine Studienauftrag gegeben worden. Und hat drei Nutzungsszenarien entwickelt und das ist vielleicht so interessant, dass wir gerne auch da in die weitergeben, ist veröffentlicht worden. Und ja, da ist eben jetzt dran zu entscheiden, in welchen Schwerpunkten da jetzt gearbeitet wird. Damit ist gerade das Bereich, wenn ich das jetzt sozusagen von dieser Visualisierung weitergeben kann. Am nächsten Projekt ist eben das vom Land. Oberösterreich, zusammen mit finanziert ist der Stadt, das Musiktheater eröffnet wird, nämlich 2012, also das ist der Baubeginn erfolgt, das natürlich Auswirkungen haben wird auf andere Einrichtungen in der Stadt, das geht darum, zukünftig einfach auch ein Haus mit weiteren 1000 Plätzen zu bespielen, es wird Auswirkungen haben auf bestehende Formate, Festivalformate, die von am Putzenhaus laufen und eben jetzt auch von Theater angesprochen. Also in die Bereiche ist es, denke ich mal, ist die Stadt gezwungen, sich auch wieder neue Profile zu entwickeln. Das finde ich sehr, sehr positiv. Andererseits muss man natürlich sich sehr genau anschauen, welche Projekte, mit welchen Erfahrungen man weiterarbeitet. Das ist, denke ich mal, sehr wertvolle. Eine viele Aufgabe, genau sich anzuschauen, aus welchen Errungenschaften man da weiter investiert, um deshalb dann auch den Fehler zu machen, Sachen mit weniger Ausstattung und Ressourcen dann irgendwie am Leben zu halten, sondern einfach dann immer weniger wird und weiter ziehen können. Ja.
Wenn ich so, auf der Zugehe nochmal nachzufragen, wenn ich das sagen, für dieses neue Areal haben Sie eine Studie in Auftrag gegeben. Ich glaube, uns der Freund sehr interessiert, welche Rolle spielt denn kulturpolitische Forschung im engeren oder im weiteren Sinn bei der Entscheidungsfindung? Ist das ein relevanter Faktor? Wo gebündelt ihr eure Erfahrungen, die dann in Politik sind?
Es ist ja grundsätzlich, erfreut, dass von Anfang an jetzt gedacht wurde, dass es auch einer kulturellen Nutzung zuführt. Es wird jetzt, es arbeitet jetzt ein Gremium oder eine Gruppe an Leuten, muss das doch implementieren, dass es von der Kulturentwickler dann auch miteinander. Das ist nicht sehr stark von Wirtschaft und Wissenschaft besetzt. Da werden wir sehen, wie es dann gehen würde. Das heißt, es ist auch der verantwortliche Stadtsenatsmitglied, die Firma, die gegründet wurde für die Entwicklung, ist im Bereich Finanzen, Wissenschaft angesiedelt und eigentlich nicht der Kulturbereich. Also das wird ein bisschen eine Herausforderung werden, um wirklich dann auch zu einer kulturpolitischen Diskussion zu machen.
Ich würde dann gerne noch über diesen einen Fall hinausgehen wollen. Wie finden überhaupt in dem Sinne kulturpolitische Entscheidungen statt? Gibt es irgendeine Relevanz von kulturpolitischer Begleitforschung? Spielt das irgendeine Rolle bei eurer Entscheidung? Entschuldigung.
Ja,
immer wieder sogenannte Monitoring-Umfragen gegeben, wo grundsätzlich das Interesse und das Wissen über die Kulturhauptstadt abgefragt wurde. Es wird natürlich von 5.9 ein Bilanzbericht vorgelegt mit der Darstellung, sondern also generell ein Resümee auch ist bereits in aber ich werde sich anfühlen, dass das ist, dass die Politik jetzt mit der Wahl der anderen Länder beschäftigt vor, ist das leider in einem sehr schmalen Aufwand passiert. Eine externe Evaluierung und wissenschaftliche Begleitung ist nicht erfolgt,
was ergänzen, was man in der Staat haben ein ähnliches Bild. Kulturpolitik in der Staat oder für die Staat. Es gibt keine Möglichkeit zurück. Und wenn das gemacht wird, und das ist eigentlich sehr, also finde ich eine sehr bedenkliche Entwicklung, ist es immer so eine Administration, wo es für sich selber gemacht wird. Das heißt, jetzt gibt es die Themen, die jetzt in die Schule gemacht werden, wo man dann in die Schule schreibt oder wo man auch in die Gesellschaft, das sind zum Beispiel die interkulturelle Dialog, das sind die europäischen Themen, wir das dann leisten, auf der Ebene des Kommentierens, der Analyse, der Expertise, die wir leisten, die wir von der Entscheidungsbeteiligung selber gemacht haben. Möchten Sie da auf die Konferenz zu dieser Studie, soziale Staat und Künstlerinnen, die auch von der Kulturverwaltung organisiert haben, die haben auch eingeladen. Also das, man steuert eigentlich schon sehr diejenigen, die eingeladen werden sollen. Also von mir, ich habe immer wieder gefragt, wenn Sie uns das mit Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, Analysen zu machen, auch so den internationalen Vergleich, wenn man so die anderen Modelle anschaut, dass ich Strukturfonds am internationalen anschaue oder welche Modelle zum Beispiel der Auslandskulturpolitik gibt es oder internationale Kulturpolitik. Da sind Sie gefragt worden, weil da haben Sie rhetorikreisend eine Debatte geführt und da haben wir einen Ausdruck bekommen, eine Zusammenstellung zu machen, ob es da neue Modelle gibt oder was es zu Entwicklung ist. Und auch für das eigentliche Strukturfonds, also in welchen Bundesländern, in welchen Bereichen sind welche Strukturfördermaßnahmen gegeben oder auch die mobilisiert. Und dann gibt es noch also eine Seite, die da war auch immer keine große Studienauftrag ist, sondern wo man so ein begleitendes Moderieren, aber eher auf dieser Basis, dass es die Interessen der jeweiligen Ressorts und Auftraggeber eben so konsolidiert sind, dass man versucht, das heißt, zu diesem Förderprogramm zu holen. So ein kräftiges Programm, das ist ein Schutzministerium von hier zu kommen. Und Sie haben uns auch gefragt, ob wir so im Sinn für Monitoring übernehmen, also für den Funktionsfonds. Was ich jetzt noch mache, was ich gemerkt habe, also da geht es, wenn die Tafel, wo man jetzt so viel in das Thema hinführt, ist, es immer wieder heißt, es sind so alternative Fördermodelle, wobei ich immer auch also mit der Ministerin gesprochen habe, ob die Systeme, das ist quasi eine Hand, das Klima, und wie reagiert man drauf, und weil sie die Leute nicht abgebunden, als meiner Sicht ist das überhaupt nicht, das ist eigentlich so ein bisschen, das ist eigentlich alles gar nicht da. Aber was schon interessant ist, in meiner so ganz, wie schon aus den anderen, und dann habe ich eben quasi gesagt, ja, aber könnte man sich mal anschauen, die Sportfinanzierung, Kulturfinanzierung, also beides ist irgendwie so die große Probleme. Na, beides, die österreichische Sportnation gilt als Skifahrbetrieb, die Kulturnation. Und da mal zu schauen, gibt es, wie sind da die Fördersysteme? Also, da sind wir gar nicht dabei, da hat es auch gegeben. Aber,
danke dir. Und du machst du ergeben? Und wir sind
Wir wollen keine Gesetze haben. Das ist ein Bürgerrat. Der Herr Meier hat gesagt, Ganz große Ressourcendimensionen, über die wir nahezu nichts wissen. mit Material befüllt werden. Ansonsten bleibt es ein Hype, ein idealistisch gestützter Hype, das ist wichtig, aber dann zieht auch die Karawane schon wieder weiter und findet ein entsprechend anderes Thema. Das wollte ich noch einbringen und zur Zusammenarbeit einladen.
Also,
ich
noch die Frage,
Thank you.
sehr brutale Dinge, weil wir ja wenig Zeit haben und auch hören wollen dabei. Das eine ist, wenn wir das, das ist wohl dann vielleicht eine Person gibt, die das ein bisschen koordiniert und versucht im Vorfeld noch einmal zu klären dabei, um in der Sinne dann mitzuteilen oder sich einzuladen an einer solchen Vorbereitung. Und das zweite, einfach weil ich jetzt im Bann bin, es wird im Herbst 2010 in Essen einen europäischen Kongress zu kultureller Bildung geben. Das wäre eine solche mögliche Anknüpfung. Dass man quasi in dem naja, aber das willst du so nicht geplant haben, aber die werden nicht so gut vorkommen. Ich würde mich freuen, das gebe ich zu.
Ich mache mich richtig glücklich, wenn ich an alle Erwartungen